Herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Sebastian, heute ohne Nele, dafür mit einem Gast. Und zwar habe ich nochmal den Christoph hier in unserem virtuellen Studio. Und vielleicht habt ihr die letzte Folge mit ihm schon gehört. Da haben wir übers Grillen beim Campen gesprochen. Und weil wir es nicht geschafft haben, auch noch wirklich in die Rezepte-Ecke reinzugucken, haben wir jetzt eben schnell noch eine zweite Folge hier hinten rangehängt und wollen heute über die Rezepte sprechen. Und bevor wir reingehen, Christoph, stell dich doch am besten unseren Hörern und Hörerinnen einmal kurz selber vor, für alle, die dich noch nicht gehört haben, dass sie ein bisschen wissen, wer heute bei mir hier da ist.
Ja, hallo Sebastian, ich bin Christoph im Social-Media-Bereich nur unter Los Bauros Barbecue unterwegs. Wie du schon vorgestellt hast, bin ich vorrangig ein Griller gewesen, bin jetzt zum Camping gekommen, seit einem guten halben Jahr jetzt und habe halt gesagt, okay, ich würde meine zwei, jetzt die alte und die neue Leidenschaft gerne miteinander verbinden und das Thema Grillen und auch allgemein Kochen beim Camping verbinden. Und ja, jetzt darf ich das zweite Mal bei euch sein und jetzt reden wir mal ein bisschen über die Rezepte, was man so, sich so alles vorstellen kann beim Camping. Und ich denke mal, wir werden beide voneinander lernen können, weil ich habe gehört, auch du hast ein paar Rezepte, die du schon beim Camping gemacht hast und die ich noch nicht gemacht habe. Deswegen, ich bin gespannt auf unsere Folge.
Ich auch, wobei ich tatsächlich primär der Typ Improvisator bin. Das heißt, ich habe ganz wenige Rezepte tatsächlich. Meistens gucke ich immer, was da ist und improvisiere was da draus. Eben gerade auch zum Mittagessen so gemacht. Deswegen ist es bei mir immer sehr, sehr schwer mit Rezepten, die man einfach so nachkochen kann. Vielleicht aber noch vorab, wir werden jetzt nicht hier euch Campingrezepte vorlesen und ganz genau sagen, wie die gehen, sondern Christoph wird euch ein bisschen den Mund wässrig machen mit Ideen und Gedanken zu Rezepten und vielleicht auch euch mitgeben, worauf man achten muss und was wichtig ist. Und die genauen Rezepturen und so weiter, die verlinken wir euch dann in den Shownotes. Das heißt, ihr könnt jedes Rezept dann einmal nachgucken, könnt es dann auch selber nachmachen. Aber ihr müsst jetzt auch nicht mitschreiben. Und wir glauben auch, dass es langweilig ist, wenn wir anfangen mit, ihr braucht 100 Gramm Käse und 100 Gramm davon und dann müsst ihr erst das machen und das, sondern wir versuchen es ein bisschen spannend und mundwässrig machen zu gestalten. Den Rest könnt ihr dann nachlesen. Und wir haben es so ein bisschen sortiert. Wir fangen jetzt erstmal so ein bisschen mit den Klassikern und so ein bisschen schnelle Gerichte an, gehen dann in die Deluxe-Küche, also wo es ein bisschen aufwendiger und vielleicht noch leckerer wird. Und dann gucken wir uns noch ein bisschen Beilagendips und so weiter an und vielleicht dann zum Abschluss noch ein bisschen was für die Kids und so weiter. Da bin ich aber sehr gespannt, was Christoph alles an Rezeptideen und leckeren Sachen mitgebracht hat. Und wahrscheinlich werde ich heute eher nur Fragen stellen. Vielleicht kann ich auch was beitragen. Wir werden sehen. Und Christoph, was ist dein erster Rezeptgedanke?
Klassiker und schnelles vom Rost, ja. Klassiker ist für mich, egal ob zu Hause oder beim Camping, ein Burger. Also ich sag mal, gibt's auch zig verschiedene Varianten, die man machen kann, aber es ist für mich doch einfach ein Klassiker. Und ich bin da schon der Typ, schön käsig muss es sein. Also eher der Typ Cheeseburger und nicht Hamburger. Mhm. Und wie gesagt, ganz klassisch ein Burger, am besten selbstgemachtes, selbstgeformtes Patty, dann weiß man, was drin ist. Käse. Und deswegen bin ich auch der Typ Deckel beim Grillen, egal ob zu Hause oder beim Camping, weil der Käse schmilzt am schönsten, wenn der Deckel zu ist.
Ja.
Und das ist für mich schon der Klassiker. Und eigentlich egal, wie viele Tage wir unterwegs sind, aber so ein Burger sollte schon drin sein.
Und wenn du sagst, du machst das Patty selber, wolfst du auch das Fleisch selber oder kommt das immer drauf an oder kaufst du das gewolft? Wie ist da was bevorzugst du so rum?
Gut, also ich sag mal, wenn man es die Deluxe-Variante ist, man wolft selber, aber da gebe ich offen und ehrlich zu, also wenn ich unterwegs bin beim Campen, habe ich jetzt nicht noch den Fleischwolf mit dabei und stelle mich dann hin und wolf das auch noch selber. Da mache ich es entweder so, dass ich vorher beim Metzger meines Vertrauens mir die Patties machen lasse und sie dann, sage ich mal, mitnehmen für unterwegs. Oder ich sage halt, ich kaufe mir, sage ich mal, keine Tiefkühlpatties, sondern ich kaufe mir das Gehacktes beim Metzger oder das Rinder gehacktes und mache mir dann halt ein bisschen Gewürze dran, sodass ich sagen kann, es ist mein selbstgemachtes Fleischpatty. Ich selber habe auch schon die Variante, aber da gebe ich hoffentlich zu, nicht selber gemacht, vegan oder vegetarisch. Gibt es ja nur auch schon einige Varianten zu. Da muss ich sagen, setze ich auf das, was es in den Läden so zu kaufen gibt. Da habe ich mich jetzt noch nicht selbst dran versucht, egal ob zu Hause oder unterwegs. Aber meines Erachtens nach als Fleischliebhaber kann ich trotzdem sagen, kann man so machen, kann man so essen und mit einer schönen Soße dabei schmeckt der Burger sowieso immer.
Das stimmt, das kann ich so unterschreiben. Ich gucke mal in meine ganz kleine Rezeptesammlung gerade, ob ich einen Burger habe. Ich habe einen, doch, tatsächlich. Also ich kann drei, also erstmal die Frage an dich. Du hast gesagt, du würzt auch selber, wenn du es dann so kaufst. Was sind deine Favorite-Gewürze im Burger? Was packst du da rein?
Gut, ich muss sagen, ganz klassisch, Salz, Pfeffer ist bei mir auf jeden Fall drin. Und ich mache dann meistens noch ein bisschen Paprika, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Zwiebelgewürz. Also so, ich sag immer, wenn mich jemand fragt, ich mache die Gewürzschublade auf und was mir in die Hände fällt, mache ich auch mit rein. Gibt auch fertige Burger-Gewürzmischungen, die sind auch in Ordnung. Und ich sag mal, wenn man da so ein bisschen über die Zutatenliste guckt, dann sind eigentlich alle Mischungen, die man so im Laden kaufen kann, ähnlich aufgestellt, sag ich mal. Aber ganz klar Salz, Pfeffer.
Ja. Okay, ich halte es auch relativ rudimentär, aber was ich mir irgendwann angewohnt habe vor ein paar Jahren ist, statt Salz, Selleriesalz zu nehmen. Da hast du noch so ein bisschen so eine Sellerienote drin. Das ist sehr schwer zu beschreiben, aber das ist bei uns mittlerweile so, wenn wir Burger machen, immer dabei. Also Pfeffer und Selleriesalz. Als Gedanke vielleicht, um mal was auszuprobieren noch. Und da ist bei uns, also nächster Tipp, weil du gesagt hast, keine eingefrorenen. Also ich bin generell auch kein Fan davon, irgendwie diese ganzen fertigen Patties zu kaufen. Ich finde die gegenüber einem selber gemachten Patty, wo ich, wie du schon sagst, weiß, welches Fleisch drin ist und so weiter, immer wesentlich besser. Und ein Tipp von mir, was ich auch viel gemacht habe, ist einfach die Patties selber machen. Vielleicht sogar mit so einer Patty-Presse, wenn man das haben will, ne? So eine Burger-Presse, damit die so ein bisschen die gleiche Form haben. Und dann einfach zwischen jedes Patty ein bisschen Backpapier legen und dann die so in Vierer- oder Sechser- oder Achter-Tranchen einfach in einen Gefrierbeutel und einfrieren. Dann kann ich die halt super easy mitnehmen, kann die auch gefroren auf den Grill schmeißen. Der sollte dann nicht knalleheiß sein, sondern damit die ein bisschen auftauen können. Und dann kann man die halt auch beim Camping, wenn man einfach ein bisschen kleines Gefrierfach oder eine Kühlbox mit hat, beim Camping ganz entspannt mitnehmen. Also das ist was ich viel gemacht habe, dass ich auch wenn dann gleich mal irgendwie so 2 Kilo gemacht habe und die dann so in diesen Vierer-Tranchen eingepackt habe. Und dank des Backpapiers kriegt man die auch gefroren super easy auseinander und hat dann quasi einfach einzelne Patties. Ich weiß genau, was ich gemacht habe und die halten sich halt einfach. Vielleicht das noch als Ergänzung zu deinen Burger-Vorschlägen.
Das mit dem Selleriesalz habe ich mir gleich mal notiert. Das werde ich, ich glaube sogar, dass im Gewürzschrank ein Selleriesalz steht. Also das werde ich beim nächsten Burger auf jeden Fall mal die Variante testen.
Und ganz wichtig, das, was mir die ersten 2, 3 Male passiert ist, das heißt Selleriesalz, man braucht auf jeden Fall nicht nachsalzen. Ich habe am Anfang den Fehler gemacht, auch noch nachzusalzen, weil man sieht das Salz nicht so, weil das diese so eine dunkelgrüne Farbe hat. Aber das war dann die ersten 1, 2 Mal ein bisschen übersalzen. Das vielleicht noch als Tipp. Und vegetarisch-veganer Burger kann man eigentlich relativ gut machen. Nimmt man einfach Kidneybohnen, man nimmt Haferflocken. Man kann immer noch Pilze dazu machen, Champignons oder sowas, die man sehr fein hackt, weil die geben nochmal so einen Fleisch-Umami-Geschmack mit ab. Und dann für die Bindung, also man kann Ei nehmen, dann ist es vegetarisch. Man kann aber auch Leinsamen einfach nehmen, kann die mixen. Und dann mit Wasser anrühren und dann hat man quasi auch was bindet wie Ei. Weil du kriegst halt die Kidneybohnen und die Haferflocken nicht so richtig zusammen, wie das eben mit Rindfleisch ist. Und dann einfach würzen, so wie man das mag. Und was ich immer als Tipp dabei habe für alle, die so ein bisschen den Fleischgeschmack mögen, aber eben kein Fleisch essen wollen, ist Raucharoma und geräucherter Paprika. Die schmeiße ich bei mir noch in die veganen Burger-Patties mit rein und dann Also, wer dann erwartet, dass das wie ein Rindfleischburger schmeckt, der wird enttäuscht sein. Wer aber einfach ein leckeres Patty mit einem leckeren Burger haben will, der wird begeistert von sowas sein. Und man kann dann noch ein bisschen Walnüsse mit reinmachen. So Nüsse sind auch so ganz gut in so Fleischersatzmixen, sag ich mal. Zwiebeln, Knoblauch. Also man macht dann eher, sag ich mal, eine Bulette. Ne? Also ein Burger ist ja eigentlich eher was relativ straight ist, relativ einfach. Also Fleisch, wie du sagst, Salz, Pfeffer, vielleicht Selleriesalz, vielleicht mal noch Paprika, was ich so mag. Und dann ist ja gut. Und wenn ich eine Bulette mache, dann habe ich vielleicht noch Senf dabei, dann habe ich noch Paprika dabei, dann mache ich vielleicht noch ein bisschen Thymian dabei oder Majoran oder worauf ich so stehe. Und ist quasi so ein veganes Burger-Patty würde ich eher so ein bisschen wie eine Bulette machen, also ein bisschen mehr Gewürz, weil die Bohnen und die Haferflocken natürlich jetzt nicht sonderlich nach irgendwas schmecken. Und absoluter Tipp, was ich mittlerweile immer mache, in jedes, egal ob es ein Fleischburger, ein veganer Burger ist, einfach einen Schuss Sojasauce oder wenn ich habe, auch ein bisschen MSG mit rein, um einfach den Geschmack nochmal ein bisschen anzuheben. So als letzter Tipp.
Auf jeden Fall einige Tipps, die man mal umsetzen kann.
Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber ich bin tatsächlich weniger der konkrete Rezepte hat, aber so Sachen dann nochmal mit kleinen Kleinigkeiten pimpen, das kann ich gut.
Aber da sind wir beide ähnlich. Ich bin auch der Typ, der nicht, wir brauchen 100 Gramm davon, 60 Gramm davon. Ich mache viel auch einfach nach Erfahrung, beziehungsweise die Erfahrung, die man beim Probieren des Gerichtes mal gemacht hat oder einfach, ich sage, okay, ich mache jetzt eine Prise dran und ich sag mal, das Wort Prise ist ja auch schon immer, wenn man große Finger hat und
ja,
es ist vielleicht eine Prise Salz schon mehr, als wenn man kleine zarte Finger hat und ein bisschen Salz drüber macht. Aber ich bin auch eigentlich der Typ, dass ich sehr viel Freischnauze, nenne ich es mal, die meine Gerichte zubereite. Und dann meistens das Problem, wenn jemand fragt, wie hast du das so hingekriegt, dann habe ich das Problem, ihm zu sagen, du musst das, das und das mit der und der Menge da reinmachen.
Kenne ich.
Ja.
Beim Kochen ist das tatsächlich, also da möchte ich auch allen die Angst nehmen. Ich hatte das am Anfang auch, als ich angefangen habe, da habe ich mir Sorgen gemacht, dass das irgendwie nicht schmecken könnte und so weiter. Es passiert auch mal, dass ein Gericht mal versalzen ist, wenn ich was Neues ausprobiere, ja, oder es kann auch mal sein, dass was nicht schmeckt. Das ist relativ selten, aber das ist nicht ganz ausgeschlossen. Das gehört auch mit dazu. Wir haben es oft noch irgendwie gerettet gekriegt und dann hast du halt was zu essen, was jetzt nicht unbedingt vielleicht eine kulinarische Offenbarung ist. Aber man kann ja daraus lernen, es beim nächsten Mal besser machen. Worauf ich immer achte, wenn ich backe, dass ich da mich relativ stark an Rezepte halte, weil beim Backen ist das bei den meisten Dingen schon wichtig. Gerade so, wenn ich mit Hefe und sowas unterwegs bin, da kann ich viel richtig machen und sehr lecker, aber auch eben, was weiß ich, einen fiesen Hefegeschmack oder sowas kriegen. Aber beim Kochen bin ich absolut Team Freischnauze.
Ja, da bin ich ähnlich. Aber da hast du recht, da, beim Backen oder... Ich backe nicht so häufig, aber da ist mir auch schon einiges schief gegangen, weil auch ein bisschen Freischnauze. Ja, das war mal das Brot zu salzig oder zu viel Hefe. Ja, es ist mal, dabei sollte man sich schon gut an die Rezepte halten.
Ja, und dann einfach Erfahrungen sammeln. Also, was ich zum Beispiel zu Hause auch mache, da backe ich auch meine Hamburgerbrötchen selber. Wirklich einen schönen Brioche-Teig. Den habe ich irgendwann mal auf barbecuepit.de geklaut, kann ich auch dazu sagen. Also, die haben wirklich geiles Brioche-Bann-Rezept. Ist beim Camping nichts, viel zu anstrengend und einen Backofen hat man sowieso nicht dabei und in einem Omnia, na gut, man könnte runde, große Burgerbrötchen, nee, das macht keinen Sinn. Aber zu Hause bin ich sogar der dann auch noch das selber macht, weil es halt einfach die gekauften Brötchen alle einfach nicht so geil sind und so gut halten, wie halt ein selber gebackenes. Aber das ist auch ein Prozess, das gut hinzukriegen.
Das kann ich so bestätigen. Das ist, da muss man viel Übung macht den Meister und irgendwann hat man dann, sag ich mal, sein Rezept, wo man sagt, das ist es und das, wie gesagt, da muss man, ist ja immer auch die Angst sich nehmen, dass man vielleicht auch mal ein paar Brötchen wegwerfen muss oder wo der Teig dann gar nicht gelingt, aber irgendwann hat man sein Rezept und dann kann man das immer umsetzen und es gibt nichts Schöneres, als ein frisch selbstgemachtes Burgerbrötchen zu nehmen, wenn man mit der Familie abends mal zusammen Burger isst. Das Es macht nochmal ein ganz anderes Niveau in so einem Burger, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt alles selbst gemacht. Ich liebe es einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Gehen wir mal zum nächsten. Wenn wir bei Burger sind, ist das Sandwich gar nicht weit weg.
Das stimmt.
Und Sandwiches können langweilig sein, können aber auch mal wirklich ein Highlight sein. Kann ich jetzt sagen, es gibt die Möglichkeit, ein Sandwich zu machen, wo der Toast außen ist. Habe aber jetzt auch jetzt am Wochenende erst wieder was gemacht, wo der Toast nicht außen ist.
Okay.
Nämlich, indem ich noch Bacon außenrum gemacht habe. Drinne kann man es belegen, sage ich mal, wie man es gerne hätte, oder macht ganz langweilig nur ein bisschen Käse rein und dann nimmt man das Toast und umwickelt es mit Bacon und dann hat man einen ganz anderen Geschmack. Also es ist ganz anders, als wenn man sagt, man belegt mit innen drinne das Sandwich und macht dann, sage ich mal, Röstaromen an das Sandwich dran, als wenn man sagt, okay, man macht es mal umgekehrt und macht den Bacon außenrum. Den Bacon knusprig gemacht auf dem Grill, in der Pfanne, ist alles möglich. Ist mal was komplett anderes. Ich
und
war positiv überrascht.
Machst du das dann mit direkter oder mit indirekter Hitze, wenn der Bacon außenrum ist?
Ich habe es erst bei niedriger Temperatur in indirekter Hitze. Sag mal, da ist jetzt die Variante Pfanne da nicht so geeignet, aber auf dem Grillrost im indirekten Bereich ein bisschen im ganzen Temperatur gegeben, auch dem Käse die Möglichkeit gegeben, dass er schmilzt auf den Toastscheiben und habe dann am Ende nochmal Zunder draufgegeben und habe mal mit Vollgas nochmal auf beiden Seiten den Bacon ein bisschen Knusprigkeit gegeben.
Haben wir eigentlich beim letzten Mal erklärt, was direkte und indirekte Hitze ist?
Ich glaube
nicht,
nein.
Oder? Sollten wir vielleicht jetzt, wenn wir schon so mit Begriffen um uns schmeißen, nochmal ganz kurz machen. Willst du es unseren Hörern und Hörerinnen kurz nahebringen?
Klar, können wir gerne drauf eingehen. Indirekte und direkte Hitze. Fangen wir mal logischerweise mit der direkten Hitze an. Das heißt, wir haben den Grill, wir haben den Campingkocher, wo eine Pfanne etc. draufsteht. Wir haben direkte Hitze von unten auf das Fleisch, an das Fleisch, an das was auch immer, was man gerade zubereitet auf dem Grill. Also es ist die direkte Flamme unten drunter. Das bedeutet direkte Hitze. Sagen wir mal zum Schaf anbraten etc. halt perfekt. Die Bratwurst, das Steak einfach mit Röstaromen versehen und fertig. Die indirekte Hitze kann man, sag ich mal, beim Gasgrill auch erst machen, wenn man zwei verschiedene Brenner hat. Ich sag mal, mit einem Brenner ist es so gut wie nicht möglich, eine indirekte Hitze zu erzeugen. Aber ich sag mal, bei zwei Brennern oder im Holzkohlebereich, indem man nicht den kompletten Bereich mit der Holzkohle füllt, baut man dadurch einen indirekten Bereich. Das heißt, es ist keine direkte Hitze unter dem, was man zubereitet. So hat man die Möglichkeit, dass in dem ganzen Garraum, deswegen ist bei der indirekten Hitze eigentlich auch ein Deckel empfehlenswert, weil die Temperatur oder nein, die Hitze verteilt sich um das, was man grillt, von oben und von unten. Also es ist, wie jetzt mal übertrieben gesagt, wie die Ober- und Unterhitze im Backofen, probieren wir mit dem indirekten Grillen auch zu erzeugen. Indem bei nicht der höchsten Temperatur, aber halt eine gewisse Temperatur kriegt man damit aus. Ja, mal, im Grill hat man dann auch die, wenn man Vollgas gibt auf der, egal ob jetzt Holzkohle oder bei Gas kriegt man auch seine Backofentemperaturen hin, sodass man sagen kann, wirklich, man gart da was, einen Auflauf etc. pp., den man nicht Vollgas aussetzen will, weil dann die Röstaromen vielleicht dann doch zu viel werden. Oder man nur jetzt Thema Auflauf von unten direkte Hitze hat, dann ist oben noch, sag ich mal, der Nudelauflauf noch roh und unten ist er schwarz und angebrannt. Deswegen, wie gesagt, beim Gasgrill immer drauf achten, Expertentipp nenne ich es mal, muss mindestens zwei Brenner vorhanden sein, sodass man dann einen auslassen kann und den Bereich dann indirekt grillen kann.
Ja, das ist gut erklärt und macht auf jeden Fall Sinn. Und ansonsten für einen Auflauf, für alle, die das nicht pur auf dem Grill machen wollen, ist natürlich auch so ein Campingbackofen wie der Omnia super cool, weil da habe ich durch den Deckel ja auch diese, ich sag mal, Umluftfunktion, weil von unten die Wärme nach oben steigen kann. Also da kann man ein bisschen cheaten für Aufläufe und sowas, aber kann man natürlich auch im Grill mit Topf, Pfanne und Deckel machen. Also viele Wege führen zum Auflauf.
Das stimmt.
Okay, jetzt das nochmal kurz aufgeklärt. Wir waren beim Sandwich. Du hast ein Outer Bacon Sandwich quasi gerade vorgestellt. Ich schreibe auch parallel so ein bisschen mit, welche Rezepte wir vorstellen.
So könnte man es nennen. Ja, ich habe auch überlegt, ich hatte jetzt auch noch keinen direkten Namen dafür. Aber ja, beim Thema Sandwich, wie gesagt, es gibt viele Varianten. Ich kann auch, sag ich mal, vegetarisch, ich kann es als Fleischliebhaber mit viel Fleisch, mit verschiedenen Fleischsorten. Es gibt wirklich beim Sandwich ja unbegrenzte Möglichkeiten. Ich kann süße Varianten machen, indem ich es vielleicht mit einer Nuss-Nougat-Creme und vielleicht ein bisschen Obst. Also ich habe schon mal die Variante Bananenscheiben, Nuss-Nougat-Creme und dann hat man auch mal ein süßes Sandwich gemacht. Also es ist beim Sandwich gibt so viele Varianten und ich sag mal, wenn man nach Sandwich-Rezepten sucht, die kann man nicht alle nachmachen, die man dort findet.
Ja, und gibt ja auch so die Klassiker wie das Grilled Cheese Sandwich, wo man quasi einfach zwei Scheiben Toast hat, man bestreicht die mit Butter, packt da Cheddar, American Cheese, was man quasi gerade gefällt rein und grillt das eben so. Wird oft auch in der Pfanne gemacht, kann man zu Hause machen, kann man auch auf irgendeinem Grill machen. Das ist ja so der Klassiker. Das ist halt auch eigentlich super einfach und trotzdem finde ich, gerade durch den geschmolzenen Käse irgendwie, also wenn man Käse mag, eine super coole Geschichte. Und man muss nur aufpassen, dass es nicht verbrennt.
Da hab ich noch eine schöne Variante, wenn man sagt, man möchte nur das Thema Käse machen, habe ich mal die Variante genommen, habe einen Blauschimmelkäse genommen. Weil der hat von sich aus einen sehr intensiven Geschmack, ist aber mal was komplett anderes, als wenn jetzt so die Standard Gouda, Cheddar etc. verwendet. Mir hat es sehr gut gefallen, aber ich esse so Käse auch sehr gerne. Ja, für Nicht-Käse-Liebhaber ist das dann schon viel zu viel.
Ja, das auf jeden Fall. Aber man macht ja auch kein Grilled Cheese Sandwich, wenn man keinen Käse mag, oder? Also hoffe ich zumindest.
Hoffe ich auch, ja.
Okay.
Ja, aber sonst sage ich mal die klassische Variante: Käse mit Salami oder einem Schinken.
Ja.
Gibt es ja, wie gesagt, viele Möglichkeiten. Kann man sich gerne durchprobieren, bis man seine Lieblingsvariante gefunden hat. Aber ist schnell gemacht. Es ist auch für, sag mal, Kinder essen es auch ganz gerne. Ich sag mal, für die mit Kids unterwegs sind, gibt ja oft, esse ich nicht, will ich nicht. Aber ich sag mal, so ein Sandwich mit dem Belag, was die Kinder zu Hause auch essen, kommt eigentlich immer ganz gut an.
Und bevor ich meine zwei Tipps nenne, die mir dazu einfallen, kurz Werbung. Es gibt ja kaum was Nervigeres, als nach einem langen Flug am Flughafen anzukommen, Gepäck abzuholen, Transfer zu suchen und dann erstmal loslaufen müssen, um irgendwo eine SIM-Karte aus dem Land aufzutreiben.
Ja, vor allem, wenn man die Sprache auch nicht kann und erstmal rausfinden muss, welche Anbieter und Tarife das überhaupt gibt. Und dann natürlich hoffen, dass das im Mobilfunkladen auch alles richtig eingerichtet und freigeschaltet wird.
Deshalb habe ich inzwischen Zelly für mich entdeckt und zuletzt auch wieder auf meiner Reise nach Hongkong und Shenzhen genutzt. Das ist wirklich super praktisch. Ich richte mir die eSIM bequem zu Hause oder im Hotel ein, also bevor ich in das Land starte, wähle mein Datenpaket und sobald ich gelandet bin, verbindet sich alles automatisch. Kein Anstehen, kein Suchen, kein Stress.
Ja, Zelly funktioniert auch quasi in allen Ländern weltweit und die Preise sind super fair, ganz ohne Roaming-Fallen oder auch nervige Vertragslaufzeiten.
Und für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, konnten wir einen Rabatt von 15% rausschlagen, und zwar mit dem Code CAMPERSTYLE. Einfach die Zelly-App runterladen oder auf zelly.com/CAMPERSTYLE gehen. Ich buchstabiere nochmal Zelly, S-A-I-L-Y.com, C-O-M, dann ein Schrägstrich, CAMPERSTYLE, C-A-M-P-E-R-S-T-Y-L-E. Reiseziel aussuchen, Datenpaket wählen, unseren Code CAMPERSTYLE beim Checkout eingeben und fertig.
Und dann seid ihr vom ersten Moment an auf Reisen entspannt vernetzt und habt direkt alles auf dem Handy, was ihr braucht.
Und den Link, den Rabattcode, findet ihr wie immer unten in den Shownotes.
Werbung Ende.
Fallen mir auch noch zwei Tipps ein an der Stelle. Das würde auch noch gut zum Burger passen. Nämlich zum einen kann ich ja natürlich jetzt das Sandwich mir bauen und dann das dann außen grillen. Aber was ich machen würde, ich würde die Brote erstmal auf einer Seite grillen, würde sie dann auf der gegrillten Seite belegen und zusammenklappen und danach außen grillen. Das hat einfach den Vorteil, dass auf der gegrillten Fläche, also zum einen habe ich mehr Röstaromen und die sind durch nichts zu ersetzen, also durch mehr Röstaromen. Und zum anderen, und deswegen mache ich das zum Beispiel auch mit meinen Burgerbrötchen, habe ich auf dieser gegrillten Fläche ein bisschen mehr Gegenwehr gegen die Soßen. Das heißt, das Brot wird nicht so schnell matschig. Ich kann es also einen Ticken länger vorbereiten und liegen lassen, also auch nicht ewig. Aber es ist einfach ein bisschen länger knusprig. Das ist für mich immer ein großer Vorteil. Und vielleicht für Kids, und kann man auch selber versuchen, wenn das, finde ich, jetzt nicht das Toastbrot nehmen will, dann kann ich zum Beispiel auch eine Tortilla nehmen oder so ein Wrap und schneide das quasi, also ich klappe das sozusagen in Viertel, schneide ein Viertelstrich sozusagen auf und dann habe ich ja quasi vier Teile, die ich belegen kann. Ne? Das kann ich mit dem Burger machen, das heißt, ich packe auf ein Viertel packe ich halt mein Fleisch oder mein Fleischersatz, auf das nächste den Salat, auf das nächste den Käse, auf das nächste Tomaten und Gurken und dann klappe ich das einfach zusammen, dann habe ich einen Burger-Wrap. Und das kann ich natürlich auch als Sandwich machen. Das hat den Vorteil, dass es für Kinder ein bisschen spektakulärer ist, weil ne, wir haben das quasi ja selber zusammengeklappt und zusammengebastelt. Man kann das belegen. Und oft ist ja auch bei Kids so dieser Entertainment-Faktor wichtig. Und dann kann ich quasi, wenn ich so ein Sandwich aus irgendwie Tortillas oder so baue, ich halt so ein bisschen Spannung, Spiel und keine Schokolade, aber was zu essen dabei.
Ja, das stimmt. Das ist eine schöne Variante. Wraps im Übergang so ein bisschen zu finden, sind auch ein Gericht, was man beim Camping natürlich gerne machen kann. Also es ist selbst zubereitet, wenn man dies noch selber macht. Es ist natürlich dann beim Camping auch schon wieder ein bisschen schwieriger, aber auch es gibt genug gekaufte Wraps, die man definitiv verwenden kann, die auch gut schmecken, die und die Variante, wie du es jetzt beschrieben hast, mit dem in Vierteln, das habe ich auch, ist noch gar nicht so lange her, dass ich das auch immer so gemacht habe. Früher habe ich es ganz klassisch belegt und da war alles auf dem Wrap, also ich sag mal, war komplett auf einer Fläche alles. Aber dieses, ich sag mal, das ging irgendwann auch mal viral im Social-Media-Bereich, wo das dann kam. Schneidet es doch einfach rein, belegt die vier Seiten und klappt zusammen. Und wie gesagt, das ist schnell gemacht und dann ein bisschen Temperatur, dass das Ganze ein bisschen eine Möglichkeit hat, sich zu verbinden.
Mhm.
Und also kann man auch, sag mal, für ein bisschen für die Resteverwertung nehmen. Ich habe
auf jeden Fall
eine Bolognese gehabt am Vortag. Da habe ich noch Soße von übrig, die kann ich verwenden. Oder was man auch verwenden kann, Chili con Carne zum Beispiel. Also macht sich so einen mexikanischen Wrap, nenne ich es mal, ohne jetzt da einen Shitstorm von Mexikanern zu kriegen. Habe ich auch schon oft gemacht. Die Reste in Wrap und hat man nochmal ein tolles Gericht am nächsten Tag.
Kannst du ein Burrito draus machen oder um die Mexikaner jetzt nicht zu beleidigen, eine Rap-Rolle nach Burrito-Art.
Okay.
Aber ist auch was wir ab und zu machen, einfach dann so die Wraps oder Tortillas nehmen, ordentlich füllen, zusammenrollen und dann hast du ein Burrito oder auch als Taco. Also das bietet sich tatsächlich, finde ich, auch beim Camping an. Da kann man natürlich nicht oder man muss es nicht mit 1000 Sachen füllen, weil je mehr Füllung, desto aufwendiger. Aber man kann das relativ einfach halten und hat dort auch ein spannendes Gericht und hey, ich würde auch beim Camping die Dinger nicht selber machen. Das ist, also kann man tun, haben wir auch schon gemacht, ist aber halt wirklich Arbeit. Du brauchst das, also kannst es natürlich aus Weizenmehl machen. Wenn du es aus Maismehl machen willst, musst du spezielle Masa Harina haben, also spezielles Mehl haben, Nudelholz oder gut, eine Weinflasche oder so. Lange Rede, kurzer Sinn, kaufst du fertig, die sind okay. Und dann hat man einfach so ein bisschen Abwechslung.
Genau. Dann gehen wir mal auf eine andere Variante ein, wenn man gerade so bei Burger Sandwich ist, der Döner, nenne ich es mal, oder ist jetzt auch wieder, sind wir jetzt wieder bei dem Thema, was ist Döner?
Mhm.
Das Drehfleisch, ist auch eine Geschichte, die man ganz gerne mal machen kann. Da sie es ähnlich, Fladenbrot, klar, könnte man auch selber machen, aber in der Hinsicht auch wieder die Variante, gekauftes Fladenbrot zu nehmen, doch einfacher. Und dann einfach die ganz, es gibt heutzutage schon, früher gab es das noch gar nicht so, es gibt jetzt schon fertig gewürztes, geschnittenes Dönerfleisch, was man in den Läden kaufen kann. Oder man sagt, man macht sich halt selber so einen Dönerspieß, da kommt es dann schon drauf an, habe ich einen Grill, der einen Spieß mit Spieß betreiben kannst, eher beim Camping auch eher weniger. Aber da gibt es schon einige Möglichkeiten, wie man sich so einen kleinen Spießturm zum Beispiel baut oder man sagt halt, man macht das Fleisch, egal ob Hähnchen oder es gibt ja mehrere Varianten. Kannst ja auch einfach so anbraten beziehungsweise auf den Grill legen, es zubereiten und dann schneidet man sich's klein, wenn es nicht schon vorher klein geschnitten hast und belegst dann dein Fladenbrot mit dem, was du gerne hättest. Da gibt es auch noch eine Sache, was wir ganz gerne mal machen, auch wenn es schnell gehen muss, nehmen wir ein komplettes Fladenbrot, sind wir jetzt vom Döner zwar weg, aber ist immer noch ein Fladenbrot, bestreicht das mit Kräuterbutter und dann kommen Schinkenwürfel, Schinken, Salami, was auch immer man gerne möchte drauf, Käse drüber und lässt du das Unterteil schon mal so ein bisschen bei der Temperatur den Käse schmilzen und dann macht man nach circa 10 Minuten dann nochmal den Deckel drauf und lässt den auch nochmal mit knusprig werden und dann schneidet man, sei mal, wie eine Torte das Fladenbrot in kleine Dreiecke und dann hat man einen schnell gemachten Snack. Sag mal, das ist schnell gemacht, das ist wenig Arbeitsaufwand, aber es schmeckt wirklich sehr, sehr lecker.
Das ist auch, klingt auch lecker, ist auch eine gute Idee. Also tatsächlich in Deutschland gibt es ja diese großen Fladenbrote an jeder Ecke und in jedem bei jedem Türken oder türkischen Supermarkt oder kleinen Einkaufsladen gibt es die ja auch in verschiedenen Varianten, also länglich und klein und groß. Und die haben teilweise wirklich einen Teig, den du selber so nicht hinbekommst, dass die wirklich ziemlich gut werden. Und vielleicht auch da 3-4 Gedanken. Also ich habe mal während Corona meinen Döner vermisst und habe dann entschieden, dann mache ich den jetzt halt selber. Und das ist schon ein gigantischer Aufwand. Also da hatte ich einen großen Grill, da ging das. Beim Camping wäre das wahrscheinlich nichts geworden und habe mir tatsächlich dann Lammfleisch gekauft und ein bisschen Rinderhack gekauft und habe mir dann Döner gebaut und mit Würzen und das Fleisch lange mariniert mit Joghurt und Gewürzen und dann ewig lange diesen Drehspieß da laufen lassen, dann abgeschnitten, dann eine Soße gemacht und das Brot gebacken. Das ist schon gigantischer Aufwand. Ich bin heute Fan vom schnelleren Variante und auch ohne Fleisch tatsächlich mittlerweile. Ich nehme Räuchertofu und zwar den von der Firma Typhoon. Die sind so ganz fest und die sehen so ein bisschen aus wie, man verzeihe mir, so ein bisschen wie Borke obendrauf. Also die haben wirklich so eine strukturierte Oberfläche. Und das ist der einzige Räuchertofu, der halt richtig krass rauchig schmeckt. Und den schneide ich mir mit einem Sparschäler in Scheiben. Dann hast du quasi schon so diesen Dönerfleisch-Style. Und dann, ich bin faul, ich habe einfach eine fertige Dönergewürzmischung, also so eine Gyros-Gewürzmischung. Ne? Da sind halt so die klassischen Gewürze drin. Da packe ich immer noch ein bisschen Tomatenmark bei und ein bisschen Öl mit dran und Sojasauce und mariniere das. Je länger, desto besser. Aber das geht auch mal, wenn man den nur ganz schnell mariniert, weil man Hunger hat. Und dann das Zeug einfach anbraten in der Pfanne auf dem Grill. Also auf dem Grillrost selber geht nicht, weil fällt durch. Aber wenn ich eine Plansche habe, geht das natürlich ganz gut. Und dann, wenn ich Zeit habe, schnell ein bisschen Skyr, veganen Skyr, Knoblauch rein und eine Gurke reiben, die Gurke ein bisschen ausdrücken, vorher ein bisschen salzen, 10 Minuten stehen lassen, dass das Wasser rausgeht. Und dann habe ich halt einen Tzatziki, den kann ich eben vegan oder nicht vegan machen. Man kann auch eine Dönersoße machen, irgendwie mit Mayo und ein bisschen Skyr und ein bisschen Ketchup und also Majoran und ein bisschen Oregano und Thymian und Salz und Pfeffer. Da habe ich so eine schnelle rote Dönersoße. Ich kann mir halt einen Tzatziki machen oder am Ende, also ich kann einfach nur irgendwie, keine Ahnung, Mayo oder Ketchup draufschmieren, ne, worauf ich halt irgendwie Bock habe. Und dann entweder wiederum ein Fladenbrot nehmen, vierteln. Und was ich dann gern mache, die Dönerbuden schmeißen das ja gerne dann nochmal in so einen Opti-Grill rein, damit das eben so ein bisschen dünner und knusprig wird. Ich habe jetzt seit einer Woche einen Opti-Grill, ich weiß das zu schätzen, aber wenn ich den beim Grillen, beim Campen nicht dabei habe, dann nehmt ihr halt einfach eine schwere Pfanne und schmeißt das Brot da rein, macht ihn ein bisschen heiß und packt oben einen Topf drauf und dann hat man auch diesen Effekt. Ich finde das tatsächlich einfach für mich nochmal geschmacklich so geil, wenn das so ein bisschen Röstaromen hat, das Brot so ein bisschen warm ist und es eben so ein bisschen zusammengebacken ist. Muss man nicht machen, ist wieder so ein persönliches Ding.
Obwohl ich sagen muss, ich finde beide Varianten gut. Also ich stehe auch da drauf, wenn das Fladenbrot, sag mal jetzt mit dem Opti-Grill oder ich sag mal, beim Dönermann um die Ecke, die haben ja dann auch so einen Kontaktgrill, dass das schön knusprig ist. Aber manchmal bin ich auch glücklich, wenn das Fladenbrot so richtig schön fluffig ist und am besten noch so vom Fleisch so ein bisschen den Fleischsaft aufnimmt und die Soße da so. Also da bin ich schon so, manchmal so, manchmal so. Also es ist, manchmal liebe ich doch auch, dass das einfach so ein fluffiges Brot ist.
Für die schnelle Variante kann man übrigens auch einfach wieder einen Wrap nehmen. Oder es gibt beim Türken auch, ich weiß gar nicht, wie die heißen, es gibt auch sowas Ähnliches wie Wrap, die heißen anders, die sind auch ein bisschen dünner. Das geht natürlich auch, da kann ich den auch wunderbar einwickeln. Und dann das Ganze auch wieder kurz auf eine Plancha auf den Grill legen, dass ich außen noch ein bisschen Röstaromen habe, ist auch super cool. Also das kann man halt wunderschön auch variieren wieder.
Ich weiß jetzt nicht, meinst du Lammertschuhen oder so eine Dönerrolle an sich?
Ja, im Endeffekt ist das dann eine Dönerrolle, genau. Man könnte es jetzt Lammertschuhen nennen. Ich habe dem Ding keinen Namen gegeben. Ich habe das einfach irgendwo tatsächlich, glaube ich, auch mal bei TikTok gesehen und fand die Inspiration ziemlich cool, wenn man halt gerade kein Dönerbrot hat oder gerade keins backen will oder was auch immer, aber noch ein Wrap oder sowas hat. Und ich weiß halt, dass das ist ja auch diese türkische Pizza Teigding, sie es gibt. Sorry, mir fehlen die Fachbegriffe dafür, aber ihr wisst hoffentlich da draußen, was ich meine. Das kann ich entsprechend auch nehmen.
Ja, okay. Ich merke gerade, dass ich auf jeden Fall einen Fehler gemacht habe. Wir reden jetzt ein bisschen mehr wie eine halbe Stunde und ich bin, ich will nicht sagen auf nüchternem Magen, aber habe länger nichts gegessen. Also ich bin gerade sehr hungrig geworden. Ja. Auch erst recht, wenn ich deinen Erzählungen so jetzt zugehört habe. Also das war ein Fehler von meiner Seite. Ich hätte mich ordentlich satt essen müssen, glaube ich, vor dieser Aufnahme.
Ja, da war ich strategisch schlauer. Ich habe tatsächlich vorher noch was gegessen.
Ja. Man lernt ja dazu.
Ja, das stimmt. Ja, beim nächsten Mal bist du schlauer.
Zum nächsten Gericht und man merkt, dass ich doch in einem fleischlastigen Bereich unterwegs bin. Es ist nämlich wieder Bacon im Spiel. Avocado im Speckmandel. Habe ich es genannt oder so wird es genannt. Ist eine ganz coole Geschichte. Wie gesagt, der Bacon spielt wieder eine große Rolle. Man nimmt die Avocado, teilt sie oder halbiert sie, würzt sie mit, sag mal, es gibt Avocado-Gewürze fertig zu kaufen. Es geht aber auch einfach, also ich mach Salz dran. Was ich mal durch Zufall, weil ich es im Schrank auch stehen hatte, da dran gemacht habe, sind Tomatenflocken. Auch wieder ein bisschen, ich sag mal, Paprikagewürz habe ich auch mit dran gemacht. Dann gibt manche mal noch Knoblauch dran, Knoblauchgewürz. Und dann nimmt man einfach die Avocado. Entweder man lässt sie so oder ich sag mal, da hat man ja dann eine Kuhle drinne, wo der Kern vorher war. Da gibt es die Variante, habe ich beide schon gemacht. Ich habe sie, sag mal, ausgehöhlt gelassen. Oder ich habe noch ein gekochtes Ei reingemacht. Die beiden Varianten schmecken beide gut. Ich habe beide gemacht. Und wie gesagt, am Ende dann auch wieder umwickelt mit Bacon. Und die dann auch erstmal im indirekten Bereich langsam vor sich hinziehen lassen. Und am Ende nochmal ein bisschen mehr Hitze gegeben der ganzen Geschichte, dass der Bacon auch ein bisschen noch knusprig geworden ist. Ist eine ganz tolle. Ich nutze es manchmal auch als Beilage, wenn man dann sagt, Fleisch mit Fleisch. man kann aber auch den Bacon, sag ich mal, also meine Partnerin ist jetzt nicht die Bacon-Liebhaberin, deswegen macht sie den Bacon dann ab und isst es dann halt einfach ohne den Bacon. Das geht dann auch, das ist der Geschmack zwar vom Bacon dran, aber man muss den Bacon jetzt nicht dann essen, wenn man nicht so der Fan von ist. Aber ist schnell gemacht. Es ist, ich sag mal, es schmeckt, obwohl es wenig Zutaten sind, doch sehr, sehr vielfältig. Es ist, also ich habe es noch gar nicht so lange, dass ich das mal gesehen habe, das Rezept, und habe gesagt, okay, probierst du mal. Und jetzt ist es immer mal wieder, wird es mal einfach zu Hause oder jetzt beim Camping zwischendurch, kommt es immer mal wieder das Rezept nach oben auf der Liste. Und wie gesagt, ich mache es manchmal auch einfach als Beilage, wenn es jetzt nichts anderes dazu gibt. Bisschen Hähnchenfleisch gegessen und daneben dann noch eine Avocado im Speckmandel und alle sind glücklich.
Bei uns gibt es die anders, aber da komme ich später zu, wenn wir über Beilagen sprechen.
Das ist okay. Da, normal hätte man so da Beilagen bringen können in unserem kurzen Übersicht, stand es woanders. Deswegen habe ich es jetzt auch schon verwendet. Aber es passt zu Beilagen eigentlich ganz gut.
Ja.
Obwohl ich da eher einen Avocado-Dip sehe bei den Beilagen. Aber ja,
so
in dem Zuge können
wir,
da können wir nochmal sprechen. Was auch ganz spannend ist, ist ein bisschen aufwendiger beim Camping. Habe ich bis jetzt auch noch nicht in meinem Inventar dabei. Eine Muffinform. Und ja, denkt man Muffin, okay, gibt es ja nur, sag mal, eine Variante und das ist der gebackene Muffin aus einem Teig. Aber wir haben auch mal die Variante gemacht und haben Reibekuchen-Muffins gemacht. Also den Reibekuchen kann man ja, sag mal, in allen möglichen Formen sich gestalten. Und wir haben halt die Muffin-Form genommen. Wir haben gesagt, wir suchen was, was man so wegsnacken kann, Fingerfood im Endeffekt. Und haben wir gesagt, okay, dann machen wir das Ganze mal in Muffin-Form. Haben die Reibekuchen reingemacht, ein bisschen Schinkenwürfel noch dabei und mit Käse überbacken. Und dann hat man wirklich kleine Reibekuchen-Häppchen.
Mhm.
Und ist auch mal was anderes wie der klassische Reibekuchen an sich.
Das klingt nach einer super spannenden Idee, auf jeden Fall.
Und ich denke mal, da gibt es auch viele verschiedene Varianten, wie man, was man da noch reinmachen kann. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, irgendwas mit einem Frischkäse oder irgendwie so, sowas in die Richtung könnte ich mir eigentlich auch ganz gut vorstellen, dass man da sich einige Sachen ausdenken kann, was man da reinfüllt.
Und ja, Reibekuchen, da kannst du ja sowohl herzhaft als auch süß quasi kombinieren. Das geht ja in beide Richtungen und da sind ja die Möglichkeiten quasi unbegrenzt. Und
ja,
wird sich vermutlich
ja
für jeden Gaumen was Passendes finden. Finde ich eine gute Idee. Also tatsächlich Reibekuchen bei uns eher selten beim Camping, weil wenn du die normal machst, brauchst du relativ viel Öl und so. Das gibt es eher mal zu Hause, aber so in der Variante sehr, sehr spannend.
Ich habe jetzt gerade überlegt, ich sag mal, Reibekuchen, wenn es nicht jedem was sagt, Kartoffelpfannkuchen, Kartoffelpuffer. Und ich glaube, es gibt auch viele andere. Reibadachi, stimmt, ich habe es auch gerade mal gegoogelt. Andere Bezeichnungen. Also es gibt, glaube ich, noch viel mehr. Aber ja, bei vielen heißt es Reibekuchen, deswegen habe ich es jetzt auch nur als Reibekuchen bezeichnet.
Ja, auch, ja, sehr beliebt auf Weihnachtsmärkten und Märkten, glaube ich, auch so als Snack. Es ist im Endeffekt geriebener Kartoffel und je nach Rezept ist dann irgendwie Mehl dran oder Ei dran oder auch nicht und Gewürze und Möhre und bestimmt noch ganz viele verschiedene andere Dinge, je nachdem, wer jetzt welches Rezept quasi macht. Und dann wird das Ganze in Öl ausgebacken und ist eine relativ gehaltvolle und leckere Geschichte. Und dann ganz klassisch auf einem, keine Ahnung, Weihnachtsmarkt kannst du es halt mit Frischkäse oder mit Lachs oder mit Apfelmus oder mit Zucker oder allem Möglichen kaufen. Deswegen ist es ein relativ gut kombinierbares Gericht. Und ja, so in Muffinform eigentlich eine geile Idee für quasi auch das Camping.
Ja, also wie gesagt, es ist klar, kann man auch mal den Reibekuchen an sich auch möglich beim Camping, aber so hat man auch noch mal, was man so, sag mal, als Fingerfood wegsnacken kann.
Ja.
Ja, genau. Wenn wir jetzt gerade eben so auf Jahrmarkt oder Weihnachtsmärkten oder so sind, fällt mir ein, Flammlachs. Gibt's auch oder kenne ich auch auf so Volksfesten etc. immer mal wieder einen Stand, wo man das bekommen kann. Gibt jetzt dann mehrere Möglichkeiten. Ich sag mal, es ist ja auch immer so ein bisschen platztechnisch auf dem Grill, beziehungsweise auch, ich sag mal, klassisch, ganz klassisch ist der Flammlachs, wie das Wort schon sagt, wird über eine Flamme gemacht. Also das wäre wieder das Thema eigentlich am besten mit offenem Feuer mit Holz. aber da haben wir schon auf manchen Campingplätzen das Problem, erst recht jetzt, wo wir wieder in der Zeit sind, wo das Thema Waldbrand auch eine große Rolle spielt, ist bei vielen Campingplätzen nicht so gern gesehen, wenn man da seine Feuerschale auspackt und jetzt offenes Feuer machen würde. Aber gibt auch genug Möglichkeiten, das auf einem Gasgrill oder auf einem Holzkohlegrill ohne großes offenes Feuer zu machen. Da gibt es auch extra Flammlachs-Bretter, die man meistens, wie gesagt, nutzt man sie bei offenem Feuer, auf einem, einer Halterung. Aber man kann auch einfach ein Brett in seinen Grill legen, auf dem man dann den Lachs drauflegt und ihn bei indirekter Hitze auf dem Brett garen lässt. Also es ist auch möglich, wie gesagt, die beste Variante ist bei offenem Feuer, aber da sind wir beim Camping ja immer so ein bisschen eingeschränkt unterwegs. Aber ich esse es sehr, sehr gerne. Also ich mag dieses, die, dieses, dieses, diesen Geschmack von der Flamme, nenne ich es mal. Also es ist, man kann, es ist, ja, man kann es nicht beschreiben, aber es ist von der Flamme geküsster Lachs. Ich esse es sehr, sehr gerne, wie gesagt. Und da kann man ja auch sagen, eigentlich alle Gerichte, die wir bis jetzt genannt haben, könnte man damit machen, ob es nun ein Flammlachs-Burger ist, ob es ein Flammlachs-Wrap ist. Gibt, kann man mit allen möglichen Varianten oder einfach, den kann man sogar, wenn er gut gemacht ist, ein schönes Gewürz dran, kann man den auch, wenn man will, einfach pur so essen, ohne da noch irgendwelche anderen Zutaten mit dran zu machen oder macht sich eine Pasta dazu, sagen wir Bandnudeln mit dem Flammlachs. Kann man, wie gesagt, gibt es viele Varianten, aber ich esse es sehr, sehr gerne, wie gesagt, am besten über offenem Feuer, aber beim Camping sehe ich auch kein Problem damit, auf dem Gasgrill das zuzubereiten oder auf einem offenes Feuer jetzt nicht gestattet ist. Gibt es genug Möglichkeiten.
Das sind dann so, das ist Zedernholz primär, oder? Oder gibt es da auch unterschiedliche Hölzer, sage ich mal?
Oh, da bin ich selber ein bisschen überfragt. Also ich kenne auch nur Zedernholz.
Also okay, gibt's
so, gut. Ich glaube, sie nennen sie auch Holzplanken.
Mhm, genau. Das, und
genau.
Ich habe das schon gesehen und habe mich dann gefragt, und muss ich die dann erst irgendwie quasi ankokeln und dann den Fisch draufschmeißen? Oder wie mache ich das?
Ja, also ich sag mal, da viele Wege führen nach Rom, nennen, da gibt es viele Meinungen zu. Es gibt auch die sagen, man muss das Brett vorher wässern, weil es sonst ja in Flammen aufgeht. Es gibt, ich sag mal, ob es dann ein richtig und ein falsch gibt, weiß ich nicht genau, aber ich bin jetzt nicht der, also ich wässere sie nicht. Und ich lege auch den Fisch sofort drauf und gebe erstmal ein bisschen Temperatur, also höhere Temperatur auf. Sag ich mal, das Holzbrett, und wenn ich merke, es fängt jetzt an zu kokeln, spätestens dann reduziere ich die Hitze, weil ich will nicht, dass es in Flammen aufgeht, aber ja doch schon eigentlich dieses raurige, diese raurigen Röstaromen hätte ich ja schon gerne dabei. Deswegen, wie gesagt, ich fange mit höherer Hitze an, bis ich merke, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, wo man die Hitze reduzieren muss, bevor dann das Holz richtig anfängt mit zu brennen. Und dann lasse ich es bei niedriger Hitze halt dann garen. Und wenn das Eiweiß langsam aus dem Lachs austritt, dann weiß man, der Lachs ist jetzt auch soweit, dass man essen können. Und dann, ja, wie gesagt, gibt es verschiedene Varianten, wie man essen kann. Vom pur bis alles Mögliche, was wir jetzt vorher schon genannt haben, ist dann, gibt viele Varianten. Deswegen kann man immer mal wieder machen und macht es einfach eine andere Variante.
Und ganz wichtig, nimmt nicht einfach irgendein Brett, was jetzt noch übrig ist zu Hause, sondern guckt, dass ihr eins kriegt, was halt schon dafür geeignet ist. Also es geht sicherlich, oder nicht jede Holzsorte ist da richtig gut für. Also ich meine, dass Zedernholz da gerne genommen wird, aber guckt einfach im Fachhandel oder im Onlinehandel nach so einem, keine Ahnung, Räucherbrettchen oder wie sie auch immer heißen, und nehmt quasi was dafür geeignet ist, idealerweise.
Ja, auf jeden Fall. Ist das ideal? Sollte man das so nehmen, weil nicht, dass man dann irgendwie das Holz vorher behandelt worden ist, was man da genommen hat. Das ist dann vielleicht dann doch nicht so schön, dieses Brett auf dem Grill zu verwenden.
Genau, auf jeden Fall. Dann lass uns doch mal, also ich finde, zum Teil ist das schon Deluxe gewesen, was wir jetzt gesagt haben, und du kannst ja auch jedes dieser Rezepte, die wir jetzt genannt haben, noch verfeinern und deluxen und so weiter. Aber lass uns doch mal so ein bisschen in die herzhafte Küche reingehen. Was hast du uns da für Rezepte mitgebracht?
Gut, es ist herzhafte Campingküche. ich sag mal, dann auch, die, wie du gesagt hast, die bisschen aufwendigere Küche, dann kommt man natürlich im Barbecue-Bereich bei dem gleich das Thema Rippchen auf. Ist dann auch keine schnelle Nummer. Also ist nichts Schnelles vom Rost, das kann ich so vorneweg sagen. Aber ich esse sehr, sehr gerne Rippchen. Bis jetzt, dadurch, dass wir noch nicht so lange campen waren, gab es bei uns jetzt beim Camping noch keine Rippchen. Aber ich denke mal, auf kurz oder lang werden wir auch mal Rippchen unterwegs machen. Da mache ich persönlich zu Hause zumindest immer die Variante 3-2-1-Methode nennt sich das. Ja. 3 Stunden wird es geräuchert, das heißt, wird dem Fleisch da ein bisschen Rauch zugeführt, um das rauchige Aroma zu kriegen. Dann 2 Stunden wird gedämpft. Das heißt, ich zu Hause, es kommt in eine Schale meine Rippchen, wird mit Flüssigkeit luftdicht verschlossen, sodass das wirklich dann langsam der Prozess einsetzt, dass das Fleisch sich dem Knochen entledigen kann, nenne ich es mal. Das sieht man immer, wenn dann langsam das Fleisch sich zusammenzieht und die Knochenenden zu sehen sind, dann weiß man, okay, jetzt geht es in die richtige Richtung. Ja, da kommt noch mal 1 Stunde am Ende, sage ich mal, wo man das Ganze dann glazed, also glasiert auf Deutsch. Ich mache das ganz klassisch, nehme eine Barbecue-Soße, am besten mit einem schönen Raucheraroma, dann bleibt es schön rauchig. Glasiere nochmal die Rippchen und lass sie dann nochmal einfach ein bisschen die Glasur einziehen. Und dann, man nennt es in Fachkreisen Fall of the Bone, also dann fällt das Fleisch vom Knochen. Dann kann ich die Knochen aus den Rippchen rausnehmen, ohne dass die Rippchen richtig auseinanderfallen.
Ja. Das ist auch übrigens der Grund, warum man das so lange macht.
Genau, genau. Also es gibt auch, wenn man die Zeiten ein bisschen reduziert, dann hat man, wenn man gerne noch ein bisschen Biss in den Rippchen haben will, dann macht man das alles ein bisschen schneller, beziehungsweise macht die Zeiten einfach ein bisschen kürzer und dann so fester bleibt dann auch die Bisshaftigkeit.
Umso bissfester ist es noch.
Ja. Bissfest. Ja, nicht Bisshaftigkeit, das war... und da gibt es auch 1000 verschiedene Varianten, die Rippchen zu würzen. Ich sag mal, da gibt es die klassische Variante, nennt sich Magic Dust. und gibt es in vielen Bezeichnungen, aber man kann auch sich selber da eine Gewürzmischung zurechtmachen. Paprika. In geräuchert oder normaler Variante, Salz, Pfeffer, alles mögliche so ein bisschen zusammengemixt oder man nimmt sie halt einfach eine fertigen Rub oder Gewürzmischung. Wie gesagt, da nutze ich immer den Magic Dust Rub und damit treffe ich eigentlich die meisten Geschmäcker da dann immer ganz gut.
Mhm. Hast du schon mal Pizza unterwegs beim Camping gemacht?
Jein. Im Omnia habe ich schon mal probiert. Aber das ist für mich dann doch nicht, am Ende habe ich gesagt, es ist jetzt doch nicht wirklich als Pizza zu sehen. Das war ein fertiger Pizzateig, den wir dann, sag ich mal, im Omnia verteilt haben. Dann klassisch eine Pizzasoße drauf, ein bisschen Belag und ein bisschen Käse drüber. Aber wie gesagt, es war jetzt keine Pizza, wo ich sage, okay, es war jetzt eine richtige Pizza. Da habe ich mir jetzt ein paar Ideen gemacht und werde jetzt demnächst noch mal was probieren. Das große Problem ist eigentlich bei dem Thema Pizza, dass man die Temperaturen, die für eine ordentliche Pizza benötigt werden, auf den meisten Campinggrills nicht hinkriegt. Sowieso nur bei einem Grill, der einen Deckel hat. Und da, wie gesagt, sind die Campinggrills, egal ob Gas oder Holzkohle, sind nicht so einmal darauf ausgelegt, diese hohen Temperaturen, die für eine ordentliche Pizza benötigt werden. Habe ich aber ja jetzt auch schon, oder in dem Bereich tut sich, glaube ich, aktuell auch wieder ein bisschen was. Habt ihr selber auch einen Grill vorgestellt oder einen Pizza doch Grill? Pizzaofen, genau, danke, ja. Vorgestellt. Ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren noch ein bisschen was entwickeln in der Hinsicht, dass es so der mobile Pizzaofen, da ich glaube, das ist ein Bereich, wo man in Zukunft vielleicht auch noch mehr Grills zu sehen oder Öfen. Ich sag mal, aktuell ist eher das Problem, dass die Grills es nicht hinkriegen, die Temperaturen. Aber ich sag mal, es gibt ja so eine klassische Pfannenpizza. Da habe ich jetzt überlegt, das werde ich doch mal in der nächsten nahen Zukunft probieren, ob das was wird. Und ja, ich weiß nicht, ob du sowas schon mal probiert hast, eine Pfannenpizza.
Die machen oder haben wir tatsächlich sogar außerhalb des Grillgeschehens häufig gemacht. Also da, also auch hier wieder die Warnung, ne? Also das ist genauso wie beim veganen Essen. Wer da irgendwie erwartet, dass er vegan etwas kriegt, was genauso wie sein Fleisch schmeckt, der wird halt enttäuscht sein. Und genauso ist es, wer bei einer Pfannenpizza erwartet, dass das jetzt die perfekte neapolitanische Pizza ist, der wird enttäuscht sein. Aber wer einen leckeren, belegten, knusprigen Teig mit Belag erwartet, der wird dann nicht enttäuscht. Also Pfannenpizza kann ich sagen, also beim Teig kann man sich natürlich beliebig austoben. Ich habe meist einen ganz, ganz einfachen, schnellen Hefeteig gemacht, den ich auch gar nicht lange habe gehen lassen. Man kann das auch komplett ohne Hefe machen. Umso weniger fluffig ist die ganze Geschichte natürlich. Und dann halt einfach einen Teig anrühren. Rezepte suche ich mal raus. Ich schreibe mir das mal eben auf. Und den kann man natürlich auch bis zur Perfektion irgendwie 48 Stunden gehen lassen und mit langer Reife und so weiter. Aber kann man auch ganz schnell machen. Und dann machst du den Teig, rollst ihn ein bisschen aus, machst den rund, legst ihn in die Pfanne, backst ihn auf einer Seite an, ohne Öl. Und dann ist er auf einer Seite braun. Dann belegst du das Ganze schnell, also irgendwie ein bisschen eine Tomatensauce oder eine Pizzasauce drauf. Möglichst nicht so flüssig. Also versuchen, das vorher einmal durch Sieb zu entwässern ein bisschen. Dann belegen, also keine Ahnung, ein bisschen Mozzarella reicht eigentlich aus. Dann hast du eine Margarita, vielleicht noch dann später zwei, drei Basilikumblätter drauf, einen kleinen Schuss Öl und ein bisschen Salz drüber streuen. Dann hast du eine super coole Pizza. Und dadurch quasi die braune Seite dann, also die angebackene Seite dann belegt wird, hast du ja dann die andere Seite, die wird noch gebacken. Idealerweise hast du noch einen Deckel für deine Pfanne. Dann hast du so ein bisschen wieder Hitze von oben, dass der Käse halt leichter schmilzt. Und dann ist das Ganze so ein bisschen Timing. Also ich glaube, ich habe immer von der Temperatur, ich glaube, so drei Viertel Hitze gehabt. Also schon mehr als Hälfte sozusagen. Das muss man aber wirklich ein bisschen ausprobieren. Und ich empfehle auch tatsächlich, die Pfanne ordentlich vorzuheizen, damit, also auf dieser Temperatur, damit man einfach die richtige gleichmäßige Temperatur hat und vielleicht ein bisschen mehr Pizzateig zu machen, damit man bei der ersten sieht, ob ich zu viel Dampf habe oder zu wenig, also ne, ob die halt schnell verbrennt und nicht durchbäckt. Das muss man einfach ein bisschen ausprobieren. So, und dann hast du quasi eine leckere Pizza, der Teig wird knusprig und wenn du das Timing raus hast, wird der quasi auch knusprig und der Käse ist geschmolzen und alles ist warm. Und wenn du das Timing nicht raus hast, dann ist sie halt unten schwarz und oben ist noch alles roh. Haben wir tatsächlich im Wohnmobil häufiger gemacht, ist relativ easy und ist auf jeden Fall ein okayer Pizzasatz. Also aus meiner Sicht auf jeden Fall besser als vieles, was ich so im, ich sag mal, im Lieferdienstbereich bekomme an Pizza.
Oh, ja, und auf jeden Fall auch günstiger als den Lieferdienst zu wählen.
Das definitiv auch. Und vielleicht noch ganz kurz, weil du hast gerade angesprochen, also Nela hat letztens einen Pizzaofen getestet. Den Testbericht verlinken wir mit. Das ist natürlich dann die super Deluxe-Variante, ja. Kann ich auch andere Dinge drin machen. Das ist dann quasi die Deluxe-Variante zur Pfannenpizza. Aber Pfannenpizza ist easy peasy. Kann man wirklich schnell machen und kann ich quasi sowohl super basic und schnell machen, als auch halt ein bisschen ausgefallener, ne? Den Teig lange gehen lassen, umso besser und fluffiger wird er und so weiter. Aber wie gesagt, wird nicht die neapolitanische Superpizza werden.
Wo wir gerade bei Pfanne sind, fällt mir noch für mich ein Klassiker ein, den ich ganz gerne mache, egal ob im Camping oder zu Hause, ist die Champignonpfanne. Ich sage mal, gibt es, wenn man die Rezepte googelt, Champignons wie vom Jahrmarkt und so sind laut die Überschriften. Und ich habe es, sage ich mal, auch auf einigen Jahrmärkten schon probiert und gesehen und dann probiert. Und ich esse es selber ganz gerne. Frische Champignons in die Pfanne. Dann, ich mache es persönlich immer so, mache ein bisschen Kräuterbutter mit drauf. Dann kriegen die Champignons dann schon mal ein bisschen Geschmack. Und ein schnell gemachten Knoblauch, Soße dazu. Und dann hat man ein tolles Gericht. Vielleicht noch ein Baguette, dass man am Ende noch ein bisschen die Soße saugen kann mit, wie gesagt, das ist ein tolles und schnell gemachtes Gericht. Und darf jetzt auch nicht sehr, sehr viele Zutaten. Man kann die Knoblauchsoße selber machen, kann sich natürlich auch einfach kaufen und dann sind es wirklich die Champignons und die Knoblauchsoße. Wie gesagt, ich mache einfach ein bisschen Kräuterbutter statt, mache ich mit in die Pfanne, dann hat es gleich schon mal ein bisschen beim Zubereiten gleich ein bisschen Geschmack mit dabei. Und dann
gute Idee.
In der Pfanne auf den Gaskocher, auf den Grill und dann einfach ein bisschen Temperatur geben und dann sieht man ja den Champignons dann irgendwann an, dass sie so weit sind, dass man sie genießen kann.
Ja, das ist auch eine sehr, sehr gute Idee.
Was ich auch noch ganz gerne mache, eben hat man das Thema schon Pizza und Temperaturen, aber sag mal, bei Pizza ist der Flammkuchen nicht weit und wir machen da aber die Variante der Flammkuchen-Baguettes. Hat den schönen Vorteil, man kann, sag ich mal, auch auf engstem Raum sich Flammkuchen-Baguettes zuzubereiten, weil, sag mal, nimmt nicht viel Platz weg oder man kann, sag mal, wenn man noch anderes zubereitet, aber dann kann man sich noch ein Flammkuchen-Baguette dabei machen, ist da nicht so, als wenn man ein komplettes Blech voll mit einem Flammkuchen hat. Und da, wie gesagt, gibt es, sag ich mal, ja die Baguette-Brötchen, die man sich so als Aufbackbrötchen-Variante kaufen kann, also die nutzen wir dafür. Und dann bereitet man sich so den Belag des Flammkuchens vor, bestreicht dann die Baguettes und dann bekommen sie ein bisschen Hitze und dann hat man ein echt schnell gemachtes, leckeres Gericht. Und wie gesagt, ich esse gerne Flammkuchen, aber er nimmt halt dann schon den kompletten Grill, im Beschlag. Und ja. So hat man halt die schnelle Variante auf kleinem Raum. Im Omnia habe ich es noch nicht probiert bis jetzt, aber werde ich auch demnächst mal machen. Weil diese Baguette-Brötchen kriegt man auch in den Omnia gut reingelegt und ich denke mal, wird auch da drin gut funktionieren, sodass ich dann den Grill für was anderes nutzen kann in der Zeit, wo der Campingkocher mit dem Omnia betrieben wird. Und wie gesagt, da der Flammkuchen, ganz klassisch, Creme fraiche, Zwiebeln, Speckwürfel und dann habe ich für mich schon leckere Flammkuchen-Baguettes.
Das kann man tatsächlich auch sehr gut in der veganen Variante machen. Da nimmt man dann halt statt Creme fraiche Creme Vegan und statt der Speckwürfel, es gibt so Schinkenwürfel, habe ich jetzt tatsächlich hier entdeckt, wo ich wieder in Deutschland bin, von der Rügenwalder Mühle, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Aber die riechen tatsächlich so ein bisschen wie Schinken. Schmecken jetzt auch nicht so mega wie Schinken, aber sind ein ganz guter Ersatz. Und dann ordentlich Zwiebel drauf. Und dann kann man das Ganze auch ganz gut in eine vegane Variante machen, wenn man eben das gleich jetzt nicht essen will. Das funktioniert ganz gut, lässt sich ganz gut ersetzen. Und wenn ich einen Grill mit einem Pizzastein habe, dann kann ich es natürlich auch daran machen. Ist dann ja letzten Endes wie eine Pizza, nur mit viel dünnerem Teig. Und vermutlich könnte man das sogar auch in der Pfannenpizza-Variante machen. Also ist ja auch nur am Ende des Tages eine Pizza. Es wird halt nur vermutlich in der Pfanne kann ich den Teig nicht so super dünn machen, weil der wird mir wahrscheinlich am Anfang nicht richtig halten, aber es ist eine Variante und Camping ist halt ja auch viel Improvisation, also kann man vermutlich auch ganz gut so machen und man müsste vielleicht nur gucken, dass man die Zwiebeln ein bisschen vorab entwässert, dass man sie vielleicht schneidet, sehr dünn und ein bisschen salzt und einfach ein bisschen stehen lässt, dass das Wasser so ein bisschen raus kann. Das hilft vielleicht, damit dann der dünne Boden nicht irgendwie durchsuppt beim Kochen, weil ich ja nicht so viel Hitze habe. Das könnte vielleicht ganz gut funktionieren. Und Creme fraiche, Creme vegan, da muss man dann mal schauen. Na gut, da ist nicht so viel Wasser drin, das sollte funktionieren und es geht ja auch schnell. Also kann man quasi auch in der Pfanne, denke ich mal, machen. Ist nicht perfekt, aber für Camping wahrscheinlich hinreichend in Ordnung.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass das gut funktionieren kann in der Pfanne. Habe ich zwar so noch nie gesehen und noch nicht zubereitet, aber geht bestimmt ganz gut.
Habe ich tatsächlich auch noch nicht getestet. Ist jetzt gerade improvisiert gewesen, aber ich glaube, dass das ähnlich funktionieren kann. Werde ich mal demnächst ausprobieren.
Ja, und wie du sagst, Camping ist ja viel beim Thema Kochen auch improvisieren und deswegen
genau.
perfekt, mal sowas zu testen. Und vielleicht ist es dann auf einmal irgendwann auch der Klassiker, wenn man beim Camping unterwegs ist, wenn es gut funktioniert.
Das war die Pfannenpizza bei uns auf jeden Fall. Das war wirklich so ein Basic-Gericht, was halt ein bisschen ausgefallener ist, was du schnell machen konntest und was es immer zwischendrin gab oder immer mal. Ne? Das haben wir nicht jeden Tag gegessen, aber so alle 2-3 Wochen war das halt eine schöne Abwechslung und fand ich wirklich sehr, sehr lecker.
Ja, und was dann, was man dann noch so machen kann, es gibt ja Pulled Pork, könnte man auch. Das ist dann auch wieder die Deluxe-Variante, weil das braucht dann wirklich sehr lange. Aber Pulled Pork ist grundsätzlich auch möglich beim Camping. Habe ich mich selber noch nicht rangewagt, wird jetzt so zeitnah, wahrscheinlich werde ich auch gar nicht so zu kommen, das zu machen. Ich kenne welche, die das schon mal gemacht haben. Genau, Sebastian hebt die Hand. da kannst du vielleicht mehr zu sagen. Es ist für mich ist ein Klassiker, der dazugehört beim Grillen. Deswegen auf kurz oder lang muss es aber beim Campinggrillen gemacht werden. Aber Sebastian, erzähl uns doch mal, wie du es gemacht hast.
Also ich habe es tatsächlich zweimal beim Campen gemacht. Einmal in Südfrankreich, da war ich mit Nele unterwegs und einmal in Spanien, Malaga auf dem Platz von Freunden. Und was jedes Mal passiert ist, was mir aber auch zu Hause immer mal wieder passiert ist, ist, dass es viel, viel länger gedauert hat als geplant, weil, also vielleicht erstmal Pulled Pork ist slow and low cooking, also das heißt sehr langsam und sehr niedrige Temperatur, also man versucht es meistens eigentlich so zwischen, sag mal, 70, 80, 90 Grad zu halten und das kann ich schon mal sagen, ist auf so einem Camping-Gasgrill gar nicht so einfach, weil meistens werden die heißer. Also meiner, ich kann ja auch dazu, also ich nenne noch einfach mal so mein Modell, also ich hatte so einen kleinen Weber L1000, meine ich, also so ein kleines Modell, was halt gut ins Wohnmobil gepasst hat. Und wenn der Deckel zu ist, wird das Ding halt mindestens, glaube ich, 130 Grad heiß, also selbst bei kleinster Flamme. So, das war mir zu heiß. Also habe ich mir Korken genommen, habe die mit Alufolie umwickelt und habe die links und rechts unter den Deckel gepackt, sodass der Deckel quasi so ein paar Zentimeter offen war. Und das habe ich so lange gepimpt, bis ich quasi innen die richtige Temperatur hatte, also so bei 90 Grad. Wahrscheinlich hätte man es auch einfach mit 130 machen können. Das wäre fürs Camping vermutlich hinreichend okay gewesen. Aber das war so ziemlich am Anfang meiner Pulled Pork Karriere und da wusste ich noch nicht, dass man da nicht so... Also, klar, je niedriger du es gasst, desto geiler wird es, aber umso länger dauert es. Aber man kann das auch mit 130 Grad machen. So, und dann habe ich mir vorher halt einen Schweinenacken gekauft, habe den einfach mit Senf eingeschmiert. Das muss man nicht machen. Habe den gerubbt, auch, glaube ich, mit Magic Dust, mit dem Fertiggewürz. Und habe den dann eben 24 Stunden liegen lassen, eingewickelt. Das muss man auch nicht machen. Und habe den dann eben mit zwei Temperatursensoren versehen, einer im Fleisch und einer draußen, also damit ich halt weiß, wie ist die Temperatur in der Grillkammer und wie ist die Temperatur im Fleisch. Und dann rein und laufen lassen. Und eigentlich war der Plan, dass es so, ich glaube, 12, 13 Stunden dauert. Ja, das heißt, ich habe morgens angefangen, sehr früh, mit dem Plan, dass wir abends so 18 Uhr, 19 Uhr essen. Und wir haben dann irgendwann um Mitternacht gegessen, weil es halt ewig gedauert hat, weil dadurch, du hast Wind draußen, ne? Der Deckel ist ein bisschen offen, die Temperatur schwankt und das Fleisch geht sozusagen so durch so Plateauphasen, also du hast so zwischendrin Phasen, also du willst das Fleisch selber auf bummelig 90 Grad kriegen, also Kerntemperatur und es hat dann so, keine Ahnung, bei 70 Grad bleibt es plötzlich mal 2-3 Stunden, bevor es weitergeht und dann hat es nochmal so eine Phase. Und irgendwann dann hatte es halt diese 90 Grad. Ich glaube, ich habe es einen Moment eher rausgenommen, weil wir dann einfach essen wollten, weil wir saßen halt dann alle hungrig von, ich glaube, 18, 19 Uhr halt bis Mitternacht. Und ich hatte Burgerbrötchen gekauft und ich hatte Coleslaw gemacht. Und an sich super lecker, aber man muss da echt Zeit mitbringen und vielleicht macht man es am besten über Nacht. Und wenn das Pulled Pork dann kalt ist, dann kann man es einfach danach nochmal, wenn es gepult ist, wenn es auseinandergerupft ist, eben in eine Pfanne packen und nochmal warm machen. Das wäre die optimalere Variante gewesen, aber ich habe es halt recht perfektionistisch machen wollen. Es hat auch funktioniert, aber man kann es viel einfacher machen. Also für alle, die es nicht wissen, Pulled Pork du nimmst ein Stück Schweineschulter oder Schweinenacken oder sowas. Und dann wird das halt sehr langsam und sehr lange gegrillt, bis es quasi wirklich auseinanderfällt. Dabei löst sich oder das ganze Fett und das ganze Kollagen im Fleisch wandelt sich quasi um und es wird einfach ein super zartes und wenn du es richtig machst, auch saftiges Stück Fleisch, was auseinanderfällt. Das kann man dann mit Gabeln auseinanderzupfen. Daher kommt der Name Pulled Pork. Und das kann ich dann so essen. Ich kann es mir auf einen Burger packen. Ich kann es, keine Ahnung, mit Gemüse essen, was auch immer. Soße dabei, Coleslaw, einen Burger machen, war so immer das, was wir gemacht haben. Kann man, habe ich gehört, auch in der veganen Variante machen mit Jackfrucht oder auch hier mit so Austernseitlingen. Die kann man halt auch so pullen mit dem Messer. Hat den Vorteil, man muss beides nicht irgendwie 12, 16, 20 Stunden garen, sondern es geht deutlich schneller. Und dann arbeite ich da halt auch wirklich mit einer Gewürzmischung und mit einer Barbecue-Soße und kriege das auch hin. Ach so, und während des Garprozesses packe ich auch außenrum immer wieder eine Barbecue-Soße, dass ich quasi halt einfach außen eine richtig geile Note bekomme. Ich habe nicht mit Rauch gearbeitet, weil das hätte den Aufwand halt völlig gesprengt. Eigentlich macht man das halt auch noch mit Smoke dazu. Aber wie gesagt, geht beim Camping. Ist aber schon Liebhaberei. Also ich glaube, zum einen esse ich eigentlich kein Schweinefleisch mehr. Würde ich vielleicht für Pulled Pork nochmal eine Ausnahme machen. Aber ich glaube, ich würde es mir beim Camping nicht nochmal antun in der Ausdauer, weil das einfach zu unstet ist. Und du weißt nicht genau, wann es fertig ist. Und das ist halt beides mal. Und dann hast du es, weißt du, dann hast du es mit so hungrigen Campern zu tun, die alle um dich rumsitzen und sagen, du hast doch vor 4 Stunden versprochen, dass wir jetzt essen. Also würde ich mir überlegen. Aber es war super lecker.
Das stimmt, zumal der ganze Campingplatz von dem Geruch belästigt wird, den man über Stunden in seinem Grill erzeugt und so dann
definitiv
mehr Gäste empfängt, als man vorher eingeladen hat,
ja.
Beziehungsweise zumindest die viele Schaulustige zwischenzeitlich mal vorbeigucken, was gibt's denn hier Schönes, das seit Stunden lang hier schon duftet. Und dann sagt man, ja, eigentlich dauert es nicht mehr lange. Aber eigentlich, oder wie sagt man, ein befreundeter Metzger, ja, ein Pulled Pork ist fertig, wenn es fertig ist. Der Schweinenacken ist manchmal schnell unterwegs und manchmal langsam. Es ist sehr, sehr unplanbar. Also ist ja, sagen wir, beim Camping hat man ja schon eher so dann, okay, jetzt ist Abendessenszeit und danach will ich nicht um Mitternacht. Also ja, geht auch. Aber wenn man dann auch hungrige Kinder am Tisch sitzen hat, dann spätestens dann hat man verloren, wenn das Pulled Pork nicht fertig ist.
Ja.
Aber du hast jetzt gerade gesagt, Pulled Pork und Coleslaw, ja, das gehört zusammen. Und ich finde, wenn wir gerade bei dem Coleslaw sind, kann man da drauf nochmal kurz eingehen. Coleslaw-Salat kann man so essen, aber wie gesagt, beim Pulled Pork ist komischerweise Coleslaw immer nicht weit. Ist im Grunde genommen eigentlich Weißkohl- und Möhren-Salat mit einem Dressing. Also das ist jetzt mal wirklich so, werden gar nicht viel mehr Zutaten benötigt. Ist schnell gemacht und bei so einem Pulled Pork, Burger oder gibt noch mehr Sachen, wo es zu passt. So wie gesagt, es ist ein schnell gemachter Salat, den man, sagen wir, den kann man auf jeden Fall auch auf dem Campingplatz zubereiten. Und wie gesagt, brauche jetzt nicht da sehr viel aufwendige Zutaten. Das Dressing muss man sich zurecht machen, aber sonst, wie gesagt, Weißkohl, Möhren. Und dann sind wir eigentlich schon mit den Zutaten, wenn das Dressing fertig ist, durch. Wenn wir gerade bei den Salaten sind, würde ich sagen, können wir da auch weitermachen.
Das können wir machen. Noch ein Gedanke zum Coleslaw. Also das kann man natürlich super easy halten und man kann es aber auch beliebig machen. Also 2 Tipps, die Coleslaw richtig geil machen. Das eine ist Buttermilch zu der Mayo dazu und das andere ist Selleriesamen. Beide Sachen, die man da vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, holt man aber nochmal eine ganze Menge Geschmack raus. Ob das jetzt beim Camping sein muss, müsst ihr selber gucken, aber einfach das noch als 2 Tipps aus meiner jahrelangen Coleslaw-Erfahrung.
Ja, auf jeden Fall. Die Tipps kann man sich mal merken. Also das mit dem Buttermilch habe ich auch schon so gemacht. das kann man auf jeden Fall mal probieren. Was ich auch noch einen schönen Salat finde, ist recht jetzt auch, wo es wieder so warm draußen ist. Ich sag mal, klar, Omas warmer Kartoffelsalat liebe ich auch, aber bei dem Wetter dann doch nicht Das ist der perfekte Salat, aber ist ein Melonen-Feta-Salat. Den gebe ich gerne in die, als Empfehlung weiter. Den finde ich, der ist einfach zubereitet und schmeckt halt jetzt bei den warmen Temperaturen, finde ich den echt klasse. Wie dir der Name schon sagt, Hauptzutaten sind Melone, Feta. Ich mache dabei noch Gurke und Minze. Und dann sage ich mal einfach mit einem Dressing aus Olivenöl und Zitronensaft. Ganz easy zurechtgemacht. Und wie gesagt, bei dem Wetter finde ich der perfekte Salat. Wenn man zum Grillen beim Campingnachbar eingeladen ist, kann man mit dem Salat nichts verkehrt machen.
Klingt sehr lecker, habe ich noch nie probiert. Ist aber, glaube ich, auf jeden Fall was, gerade auch für die warmen Temperaturen, was ich mir sehr gerne mitnehme.
Ja, und wie gesagt, wenn wir jetzt bei Salaten sind, gibt es natürlich auch viele Varianten. Aber ich sag mal, Camping ist dann auch die Geschichte, möchte ich jetzt beim Kartoffelsalat jetzt die Kartoffeln noch kochen? Oder also Nudelsalat und Kartoffelsalat gibt es auch in vielen Varianten und kann man auch beim Camping machen. Hat man aber immer eine größere Vorbereitung, beziehungsweise muss man, wenn man den sagen wir machen will, muss man noch ein paar Arbeitsschritte vorher planen. Deswegen, wie gesagt, probier den Melonen-Feta-Salat und würde auch mal gerne deine Meinung dann dazu hören, weil viele sagen, glaube ich nicht, das ja, weiß ich nicht. Aber die meisten, die es probiert haben, sagen, okay, der Salat ist echt perfekt für den Sommer geeignet.
Kann ich mir gut vorstellen. Das klingt auf jeden Fall, als ob das halt perfekt ist. Und das Coole ist ja, als Wortspiel, du kannst die Melone auch wirklich im Kühlschrank lagern. Also dann hast du wirklich auch so eine kühle Erfrischung. Und du hast so das Spiel zwischen ja süß, Melone, herzhaft, der Feta. Also ich bin da überhaupt nicht skeptisch. Ich glaube, dass das sehr lecker ist.
Ja, was man auch noch unter Beilagen, was ich da ganz gerne esse, beziehungsweise ist manchmal dann auch fast schon keine Beilage mehr, sondern eher ein Hauptgericht, sind Käsespätzle. ich sag mal, daheim oder beim Camping, es ist schnell gemacht. Man kann die Spätzle selber machen, man kann sie kaufen. Sind wir jetzt auch wieder bei dem Thema, wenn es schnell gehen soll, dann gibt es genug Varianten, Fertigvarianten im Laden, die man nutzen kann und die ja wirklich gut sind. Ein schöner Käse, ich bin dann auch noch der Typ, Röstzwiebeln gehören für mich auch zumindest am Ende noch als Topping auf die Käsespätzle und zuzubereiten in der Pfanne. Omnia werde ich es auch mal probieren. Beim nächsten Camping habe ich es mir schon, sei mal, hinter die Ohren geschrieben, dass ich es da mal testen werde. Aber sehe ich eigentlich jetzt aktuell auch, ich sag mal, nichts, warum es nicht klappen soll im Omnia. Und wie gesagt, es ist, wer Käse mag, wird Käsespätzle lieben. Und wie gesagt, ich finde ich, ist eine klasse Beilage, aber wenn man genug davon isst, hat man auch eine Hauptmahlzeit damit gemacht.
Das auf jeden Fall.
Jetzt bin ich ganz gespannt. Ich habe es mir von Anfang an gemerkt jetzt. Du wolltest mir bei dem Thema Dip Avocado Bacon, beziehungsweise ohne Bacon.
Genau, ohne Bacon. Also tatsächlich bei uns, ich finde was zu ganz vielen Gerichten passt und das kann man auch als Hauptspeise essen, wenn man das möchte, aber es passt zu nämlich vielen Dingen, ist tatsächlich die Holy Guacamole, also die Guacamole. Das heißt, die aus Mexiko stammende Avocado, der Avocado-Dip, sage ich mal, haben viele Angst vor, ist überhaupt nicht gerechtfertigt, ist super einfach. Also nimmst ein bis x Avocado, also wir nehmen meist für zwei Leute so zwei bis drei mindestens. Ist ein bisschen tricky, die so zu kaufen, dass die halt wirklich weder hart sind, noch quasi drüber und richtig braun. Und dann, also das müsst ihr selber nochmal recherchieren, dann könnt ihr uns gerne nochmal fragen, dann können wir euch das nochmal zuschicken, das wird jetzt ein bisschen zu weit führen. Auf jeden Fall Avocados, dann schneidest du die auf, nimmst das Fruchtfleisch raus, schmeißt das alles in eine Schüssel, dann manchst du das klein mit einer Gabel, dafür ist halt wichtig, dass die nicht zu hart sind. Man kann die übrigens auch gut nachreifen, indem man die einfach in Zeitungspapier ein, zwei, drei Tage draußen liegen lässt, dann werden die von alleine weich, also vorher aber nicht aufschneiden. So, dann packst du das in eine Schüssel, dann schneidest du eine Zwiebel, optisch schön ist eine rote Zwiebel, klein, Das sollte jetzt keine riesengroße sein. Und das Schöne ist, da muss man jetzt auch keine winzig kleinen Würfelchen machen, sondern bei der Avocado, finde ich, die lebt auch von der Stückigkeit. Also kann das ruhig ein bisschen gröber sein. Dann ein bisschen eine Knoblauchzehe zusammendrücken und mit reinschmeißen. Salz, Pfeffer, ganz wichtig Koriander. Also Blattkoriander, wer das jetzt nicht mag, also es gibt ja so zwei Arten von Menschen. Es gibt die, die mögen Koriander und die anderen, die mögen ihn eben nicht. Dann lasst er ihn halt weg, Koriander mit rein und dann das Ganze noch abschmecken mit einer halben oder ganzen Limette. Also bei drei Avocado würde ich eher mit einer ganzen Limette arbeiten. Also nicht Limette, sondern dem Limettensaft aus einer Limette mit rein. Das Ganze schön vermischen, ein bisschen abschmecken. Ist es okay, ist es zu sauer? Kann ich noch ein Müh Zucker oder Sirup, also nichts Übertriebenes und nichts mit viel Eigengeschmack ranpacken, brauche ich im Normalfall nicht. Und ganz wichtig, hätte ich fast vergessen, Tomaten klein schneiden und mit reinpacken, weil die bringen nämlich eine Süße mit. Und so brauche ich normalerweise keinen Zucker. Und abschmecken, umrühren, wie gesagt, das lebt aus meiner Sicht von der Stückigkeit. Und das ist um Längen geiler als alles, was ihr fertig als irgendwie Guacamole kaufen könnt. Und das kann ich auf Lachs packen, das kann ich mit Brot dippen, da kann ich mir Röstbrot dazu machen, das kann ich auf ein Wrap packen, das passt zu Fleisch, also dass es eigentlich Guacamole ist, was das kann ich individuell zu allem packen, das kann ich morgens mit Ei zusammen und ein paar Bohnen in einen Taco packen, hab ein Frühstückstaco und was weiß ich nicht alles. Also für mich ein absoluter Multi-Dip, den ich eigentlich zu allem packen kann. Es sieht bunt aus, grün, rot, die Zwiebel, einfach, ihr merkt schon meine Begeisterung, absolutes Basic aus unserer Küche.
Ja, auf jeden Fall. Also, wer sie noch nicht selber gemacht hat, gerne mal probieren, gibt einige Rezepte und ich finde sie auch wirklich ein Multi-Talent, sag ich mal, ja, weil sie man wirklich viel verwenden kann. Und es ist jetzt keine klassische Ketchup, Mayo, irgendwie Soße, sondern es ist halt was wirklich nochmal in dem Gericht einen ganz anderen Charakter gibt.
Auf jeden Fall.
Da würde ich auch nochmal eine Soße, Anführungsstrichen Soße, ins Spiel bringen. Ich denke mal, meine Aussprache wird nicht die richtige sein und es gibt wahrscheinlich auch 1000 mögliche Aussprachemöglichkeiten. Ist ein Chimichurri. Ist eine argentinische Soße, sage ich mal, also kommt aus Argentinien und besteht im Grunde genommen aus vielen Zutaten, aber es sind schon ein paar Zutaten, unter anderem das Wichtigste ist die Petersilie, dann Thymian, Oregano, Lorbeer, Knoblauch, Pfeffer, Zwiebeln, Salz, also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Varianten, aber das sind so die Varianten, sage ich mal, oder das sind so die Zutaten, die man mit rein macht auf jeden Fall. Wer es ein bisschen schärfer mag, noch ein bisschen Chili mit rein. Und dann wird das Ganze einfach mit Essig und Öl vermischt, bis sich so ein bisschen dicklichere Flüssigkeit bildet. Und die kann man dann auch an einem kühlen Ort im Glasgefäß verschlossen stehen lassen. Und kann sie dadurch ein bisschen ziehen lassen. Und in dem Zuge fällt mir noch ein Gericht ein, was ich am Anfang eigentlich bei Schnelles vom Rost noch bringen wollte und habe es nicht getan, aber ist das Choripan. Es werden auch gar nicht viele Zutaten für benötigt, sondern man braucht eine Chorizo, ist eine, für die, die es nicht kennen, eine spanische Wurst mit einer gewissen Schärfe. Aber gibt es auch, sag mal, in milden Varianten, in schärferen Varianten. Da muss man, sag mal, nach dem persönlichen Geschmack gehen, was man lieber isst. Diese Wurst wird auf dem Grill, sag mal, schön gegrillt. Und dann nutzt man ein Baguette oder man kann es auch auf einem ganz normalen Brötchen machen. Die schneidet die Wurst, sag mal, halbiert so oder schneidet sie ein bisschen in Scheiben. Und dann das Chimichurri obendrauf. Und man hat im Grunde genommen mit drei Zutaten ein sehr, sehr leckeres, sehr geschmacklich vielfältiges Gericht. Also ich liebe es. Das ist so mein schnelles Rezept, mein Lieblingsrezept, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Es ist jetzt nicht alltäglich, aber Es gehört schon zu meinem Lieblingsrezept, wenn es mal schnell gehen muss. Wenn man die Zutaten natürlich hat.
Ja, eine super leckere Soße. Ich kann mich erinnern, ist das zu Rindfleisch absolut göttlich, Kombination also war.
Wenn man ein schönes Steak oder Rindfleisch an sich, passt das einfach perfekt zu.
Ja.
Wie gesagt, man die Zutaten zu Hause hat, beziehungsweise man kann es ja auch noch im Kühlschrank ein bisschen länger aufbewahren. Also dann ist es auch nicht so, dass man sagt, man muss das täglich frisch machen. Also ich habe das auch schon mal vorbereitet und habe dann das in einem großen Glas gehabt und dann kann man das auch mehrere Tage nutzen. Also ich sag mal, wenn man will, könnte man es zu Hause vorbereiten und nutzt, dann nimmt es mit und nutzt beim Camping. Also das ist da auch gar nicht. Der Geschmack geht nicht so schnell verloren, dass ich sage, ich kann es nur frisch genießen.
Und hast du denn noch vielleicht, also wir haben ja zwischendrin auch immer schon mal Varianten angesprochen, die man für die Kids machen kann, also wie man Sachen so ein bisschen anpassen kann. Hast du vielleicht noch einen Vorschlag für ein Rezept, was besonders den Kids irgendwie gut schmecken könnte?
Mein Sohn würde jetzt sagen, Bratwurst. Nein, also es ist, ist so eine klassische Bratwurst, haben wir jetzt eigentlich auch noch gar nicht gehabt bis jetzt. Ist aber eigentlich auch ein Klassiker. Und da bin ich der Typ, ich esse Bratwurst ganz gerne, aber ich liebe Currywurst. Und ich, oder die meisten, wenn man es nicht scharf zubereitet, essen die meisten Kinder auch gerne mal eine Currywurst. Und da bin ich irgendwann mal so auf den Trichter gekommen. Also für mich ist eine Currysoße immer warm. Also Curry-Ketchup einfach auf die Wurst im kalten Zustand finde ich jetzt nicht so toll. und da bin ich auf den Trichter gekommen, aber können wir doch auch einen Topf draus machen. Einen Currywurst-Topf. Man bereitet sich die Soße zu, grillt nebenbei die Würstchen und am Ende schnippelt man die Wurst klein, macht sie mit in den Topf mit rein. Das kann man in allen möglichen Varianten machen. Die, ich nenne es mal, männlichste Variante ist im Dutch-Ofen über offenem Feuer. Das ist eine coole Variante, aber wie gesagt, geht auch ganz normal im normalen Topf, auf dem Herd oder auf dem Grill. Kann man in allen Varianten machen und kommt eigentlich auch immer, wenn ich es mache, bei den Kindern gut an.
Ich finde, wahrscheinlich wie viele Rezepte kann man das auch wunderbar abwandeln. Also zum einen kann man natürlich, also die super Sparvariante, auch wenn du gerade zu Recht gesagt hast, dass die Currysoße schon einzeln und richtig gemacht werden sollte, aber die Sparvariante beim Camping ist halt einfach Ketchup und Currypulver. Und zwar machen wir das manchmal oder haben wir, wenn es schnell gehen musste, wirklich einfach Ketchup drauf, Currypulver ordentlich oben drüber und das quasi essen, ein Brötchen oder mit einem Brot dazu. Und ich habe übrigens hier vor der Podcast-Aufnahme habe ich das mal vegan probiert, habe den auch wieder meinen Taifun-Räucher-Tofu genommen, habe den in Stücke geschnitten und habe den angebraten und auch in dieser Schnellvariante gemacht. Ist okay, ersetzt jetzt keine Currywurst, aber es war tatsächlich ein curryiges Gericht. Und ich glaube, wenn man dann die Currysoße noch selber macht, also wirklich so mit Tomatenmark und ein bisschen Apfelsaft oder Orangensaft und Schalotten und Gewürzen, dann kann man das natürlich noch geil machen. Aber ich finde, man kann dieses Gericht sehr schön von super quick und dirty bis hin zu mega ausgefallen und lecker beliebig machen und damit passt es halt auch perfekt ins Camping und man kann es, wie gesagt, mit Räuchertofu oder man kauft sich halt eine vegane Bratwurst oder sowas, kann man es halt auch in der veganen Variante machen. Und hatte ich tatsächlich auch so nicht auf dem Schirm. Ich hatte vorhin schnell geguckt, was kann ich mit Räuchertofu machen und das war ein Vorschlag und hat erstaunlich gut geschmeckt. Also das vielleicht noch so als Tipp am Rande, wie ich das variieren kann.
Den Tipp für eine Soße, also jetzt, wir haben jetzt die Variante ganz quick and dirty mit Curry Ketchup, einfach so. Und die aufwendige, die du jetzt auch schon genannt hast, aber ich finde, oder ich mache ganz oft so ein Zwischending, das ist auch schnell gemacht, im Endeffekt nämlich ist es auch nur Tomatenketchup, es ist Currypulver, es ist Cola Und da ist jetzt auch wieder die Aussprache Worcester-Soße.
Ja.
Das Problem ist, dass, also ich sage Worcester, aber es ist wahrscheinlich nicht korrekt. Aber ich weiß nicht, kennst du eine andere Sprechvariante der Soße?
Ja, ich kenne auch die Worcester-Soße und ich bin mir auch nicht sicher, wie man es
richtig
ausspricht.
Stimmt, das ist mir gerade nicht eingefallen. Genau. Und die vier Zutaten, das reicht für eine Soße, die meines Erachtens nach besser schmeckt als fertiger Curry-Ketchup.
Mhm.
Und wenn es schnell gehen soll, mache ich eigentlich die Soße oder auf eine Feier eine Soße vorbereiten soll, wenn ich es jetzt nicht ganz aufwendig mache, dann, wie gesagt, die vier Zutaten aufgekocht, das Ganze und dann sind bis jetzt alle glücklich gewesen, wenn ich die Soße gemacht habe.
Ja, dann interessiert mich eigentlich jetzt noch, also ich meine, wir könnten das Thema jetzt noch stundenlang weiterführen, ne? Also das kann nur ein Impuls sein, den wir euch hier geben. Aber was mich jetzt erstmal interessieren würde, was ist dein absolutes Lieblingsunterwegsrezept?
Muss ich sagen, ist bei mir, was ich eben auch genannt habe, Choripan. Ist mein
okay.
absolutes Lieblingsgericht für unterwegs. Mein persönliches, weil es halt einfach doch ein Highlight ist, obwohl es schnell gemacht ist.
Mhm. Das sagt man ja noch oft, ne, dass die einfachen Sachen halt nicht unbedingt die sein, die schlecht sein müssen, oder beziehungsweise die einfachen Sachen auch richtig gut sein können. Und eine Chorizo kriege ich ja heutzutage auch eigentlich in nahezu jedem Supermarkt zu kaufen. Das ist ja nichts Exotisches mehr oder weniger. Und das war nochmal ein guter Hinweis von dir. Eigentlich ist sie eher scharf, aber die gibt es halt auch in milden Varianten, also wer kein Schaf mag. Und die gibt es auch mittlerweile in ganz guten veganen Varianten Chorizo, also auch für jeden Gaumen und jeden Geschmack und jede Ernährungsrichtung ist da was dabei. Und ich finde, mit Chimichurri-Soße schmeckt alles besser. Und jetzt haben wir ja gesagt, wir verlinken deine Rezepte, die du hier nennst. Wo findet man denn generell deine Rezepte?
Aktuell findet man sie bei mir im Social-Media-Bereich, bei Facebook, Instagram und so weiter. Direkt bei den, ich schreibe sie bei meine Bilder mit runter, ein bisschen die Zutaten. Es wird irgendwann nochmal so sein, dass ich probiere, einen Blog zu machen, aber soweit bin ich aktuell noch nicht. aber da Zukunftsmusik auch dann auf meinem eigenen Blog zu finden.
Okay, dann werden wir deine sozialen Kanäle zu den Rezepten, die wir jetzt hier genannt haben, nochmal mit verlinken. Da könnt ihr euch noch ganz viel mehr inspirieren lassen. Und falls Christoph das irgendwann auch auf einer Webseite packt, dann wird die ja wahrscheinlich auch auf deinen sozialen Kanälen verlinkt werden und dann kann sie da auch finden.
Das auf jeden Fall, ja.
Wir werden auf jeden Fall gerade nochmal eine Gedenksekunde für Nele einlegen, die heute eine wirklich leckere Folge verpasst hat. Und wer uns länger hört, weiß ja, dass Essen halt eigentlich immer unser Thema ist. Aber ihr ging es halt leider nicht so gut, weswegen ich das alleine gemacht habe. Ich fand das mega. Ich habe zwar vorhin gegessen, aber ich könnte jetzt tatsächlich auch schon wieder was essen. Ich könnte nur solche Folgen machen. Ich glaube, dann langweilen wir uns aber Hörer und Hörerinnen ein bisschen. Aber wenn euch da draußen das gefallen hat und ihr auch ab und zu nochmal Rezeptinspirationen haben wollt, dann schreibt uns gerne ein kurzes Feedback, schickt das per WhatsApp in unseren Shownotes, unten ist ein WhatsApp-Link oder schickt uns eine E-Mail an podcast@camperstyle.de. Ihr könnt natürlich auch bei Fragen zu den Rezepten bestimmt den Christoph auf seinen Kanälen eine Nachricht schicken und da nochmal nachfragen. Und es hat mich super gefreut, dass du die zwei Episoden bei uns warst. Es war unheimlich spannend. Ich habe nochmal eine ganze Menge Tipps auch für mich mitgenommen, die ich so nicht auf dem Schirm hatte, Rezepte mitgenommen, die ich ausprobieren möchte. Ich habe hier fleißig auch ein bisschen mitgetippt. Und ich verabschiede mich von dir, von allen Hörern und Hörerinnen da draußen. Und das letzte Wort für heute hast du, Christoph. Oder die letzten Worte.
Ja. Vielen Dank, Sebastian. Ich danke auf jeden Fall, dass ich zwei Folgen bei euch da sein durfte. Ich bin ein eifriger Zuhörer und dass ich jetzt selber daran teilnehmen durfte, freut mich besonders. Ich hoffe oder vielleicht kommen wir in der Zukunft nochmal irgendwann zusammen. Dann auch mit Nele dabei, weil Nele war ja, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen federführend, die mich auch dazu gekriegt hat, dass ich sage, okay, ich probiere das mal, das Thema Podcast, was ich vorher nicht gemacht habe. Und Nele war schon sehr Feuer und Flamme für das Ganze, sodass ich mich freuen würde, wenn wir vielleicht in ferner, naher, wie auch immer Zukunft nochmal vielleicht zu dritt zusammenkommen und vielleicht dann nochmal ein paar Rezeptideen von Nele dazu bekommen. Also ich persönlich würde mich gerne wieder dafür anbieten, da mit euch ins Gespräch zu kommen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, zum Ende bleibt mir nur nochmal Danke zu sagen und den Zuhörern viel Spaß beim Hören unserer beiden Folgen. Ich denke mal, die eine wird in der anderen Folge mit verlinkt sein, dass man, wenn man die einzelnen Folgen dann hört, dass man immer die andere Folge auch noch findet. Und ja, wie gesagt, nur noch zum Ende vielen Dank für die Möglichkeit, bei euch zu sein.